die Coach Potatoes, der beste deutsche Football-Podcast der Welt.
So, moin, Carsten. Frohe Ostern.
Frohe Ostern. Du Eiergesicht. Mann.
Du nicht im Camp?
Nee.
Wie, nee? Ich denke, du bist da Trainer einer zweiten Herrenmannschaft und ihr seid nicht im Camp?
Also erstens war Camp, zweitens war ich da krank, mit Rotz und hast du nicht gesehen. Und drittens war das Camp dann sehr heimatnah. Also auf dem Heimatspielfeld.
Konntest du wieder Heimschläfer machen? Heimscheißer?
Ja, ich war krank, das ging leider nicht, aber einer der Gründe war auch, warum sollen wir zur Hölle nach sonst wo fahren und scheiße viel Geld ausgeben?
Ja, da können wir doch mal gleich einsteigen. Was hältst du davon? Einfach mal so spontan, frisch, frei, weg von der Leber.
Oh, okay, gut. So.
Camps. Macht das denn Sinn? Also irgendwie, ich erinnere mich gerne zurück als Trainer, im Camp zu sein, dass man hat mal so die vier Wände verlassen, um irgendwo auf so ein Trainingsgelände einkaserniert zu werden und dann von Freitag bis Montag dann irgendwie so Trainingsprogramm abzufahren und nach diesem Osterwochenende war es eigentlich reif für Urlaub.
Ja, das ist ja das Problem. Also das ist ja das Unausgesprochene, was keiner über so ein Camp sagt. Dass du danach fertig bist. Ne? Also, wenn du das Camp richtig hardcore aufziehst, bist du danach fertig. Brauchst du 2 Tage Urlaub danach, Punkt. Ne? Wenn du es aber so Larifari aufziehst, ne, so, naja, okay, wir gehen erstmal locker frühstücken um 8 Uhr, ja, und um 10 Uhr machen wir die erste Einheit, um 17 Uhr machen wir ein lockeres Grillen und dann Chillen und Teambuilding. Und am nächsten Tag fahren wir um 12. Ja, da ganz ehrlich, hättest du auch sein lassen können.
Ja, meine persönliche Meinung. Andersrum, also meistens ist ja so ein Camp so 2 Wochen vor Saisonbeginn und hier, ja, beginnt dann auch demnächst die Berliner Saison und traditionsgemäß sind die Teams jetzt natürlich über Ostern in den Camps. Vielleicht ist es auch so ein bisschen Familienflucht, ich weiß es nicht.
Also ich finde so 2 Wochen vorher echt ein bisschen, also ich sag mal so, wenn du im Camp noch Sachen installieren willst, lösen willst, ne, das kann ja auch teaminterne Problematiken sein. Es kann auch ein Playbook-Problematik sein. Wenn du da erst das Camp dafür nutzen willst, um das hinzukriegen, oder im schlimmsten Fall noch, jetzt machen wir endlich mal 20 Minuten Special Teams. 2 Wochen vor der Saison, wo ich sage, Digga, der Zug ist abgefahren.
Ja, ich würde mal gerade gucken, wenn ich mir jetzt überlege, na, welche Intensität wählst du denn jetzt?
Was ist denn die Zielsetzung überhaupt?
Richtig, also erstmal, was ist die Zielsetzung? Ist es so, wie du gesagt hast, Problemlösung? Musst du Inhalte nochmal verständlich machen? Musst du die nochmal durchgehen? Ist es vielleicht die einzige Möglichkeit, mal 11 gegen 11 irgendwie zu fahren?
Und da ist es ja, wo der Zug schon eigentlich abgefahren ist. Wenn das Camp die einzige Chance ist, dass du wirklich mal ein Scrimmage mit 11 gegen 11 machen kannst. Also ich rede jetzt nicht von unteren Ligen, ne? 7. Liga und so weiter und so fort. Das ist ja eine komplett andere Gemengelage, ne? Ich rede jetzt von Oberliga, aufwärts, vielleicht auch sogar 5. Liga, ne, oder eine höhere U19-Liga, also wenn es noch höhere U19-Ligen gibt, und bald gibt es ja wahrscheinlich nur noch eine halbe, wenn es so weitergeht, da solltest du nicht anfangen, erst das zu lösen.
Nee, genau, und dann ist ja die Frage, mit was für einer Intensität gehst du daran, weil wenn du da jetzt richtige Trainingseinheiten fährst, wir reden jetzt im Normalfall von Freitagabend, dann hast du Samstag nochmal 2 Trainingseinheiten plus dieses ganze Theoriegedöns, Sonntag nochmal das gleiche Programm, Montag vielleicht nochmal ein Abschlusstraining und dann fahren alle nach Hause, dann hast du also irgendwas um die 6 Trainingseinheiten. Und wenn du die Vollgas machst, naja, dann ist doch schon am Abend des Samstags die Luft raus und ab Sonntag ist dann nur noch erhöhte Verletzungsgefahr. Weil jetzt mal ganz ehrlich, ne, wenn du jetzt so einen Typen wie mich mit auf der Butze hast, da wirst du nicht froh, weil ich würde dir einen Wald absägen und die Leute würden nicht zum Schlafen kommen, außer sie massakrieren mich, indem sie mir ein Kissen ins Gesicht drücken. Oder es gibt einen Saufexzess. Und oder anale Sexspielpartys.
Und du merkst schon, so ein Camp selber ist ja, im Gegensatz zu Zeiten, wo man vielleicht bei der Bundeswehr war, eine komplett andere Nummer, aber im Prinzip auch ähnlich zu strukturieren. Für mich ist ein Camp ähnlich zu strukturieren wie eine Grundausbildung. Nein, ich meine jetzt von der Belastbarkeit her. Ne? Ja. Klar, ich kann den Jungs 5 Stunden Schlaf gönnen und dann Rambazamba. Ne? Aber die Frage ist, wann werden wir nun mit 5 Stunden Schlaf auf dem Spielfeld sein? Hoffentlich nie. So, okay, können wir das schon mal auslassen. Ne? Und ich kenne das so, dass dann eigentlich, wenn du, sag mal so, vom Optimum, ne? Du hast genug Coaches, du hast genug Spieler. Du willst dir nur darum, die Belastung zu haben. Ne? Du musst überlegen, okay, wie viel Belastung will ich in welcher Unit haben? Wie viel Pufferzeit will ich einplanen? Ne? Wann mache ich Theorie? Wann mache ich vielleicht teambildende Maßnahmen? Was ist eine sinnvolle, hängt auch manchmal vom Team ab oder von den Units ab, was ist eine sinnvolle Reihenfolge? Es ist ziemlich ballerballer im Kopf, ne? Eine hochintensive, sag ich mal, Athletikeinheit zu machen, wo sich mental erstmal alles im Gebüsch durch den Kopf gehen lassen, um dann noch in eine Theorie-Einheit reinzugehen, da wo es nicht nur mal verfestigt wird, was man ohnehin schon weiß, sondern wo man komplett neue Sachen macht, weil die sind da absolut nicht aufnahmefähig. Au contraire, hochintensive Arbeit, ne, der Körper ist die Muskeln sind leer und dann ab zum Döner-Mahlzeitessen mittags, ne, Döner-Teller gibt's, ne, man hat ja entsprechend bestellt, ne, und dann direkt dann nochmal aufs Feld drauf, ne, ich meine, da kannst du ja schon mit einem Büschmopp hinterher rennen. Ne? Oder vollgefressen in den Theorieraum. Auch total gute Idee.
Ja, also der Zeitplan ist natürlich bei so einem Camp kritisch, auf jeden Fall. Und ich sag mal so, wenn du jetzt auf die Idee kommst, da High-Intensität, hohe Intensität zu fahren.
Sag doch gleich Vollkaracho.
Hast du das Problem, dann machst du 2 Wochen danach wieder normales Training und dann geht die Leistungskurve ja sowieso wieder runter. Also es bringt ja nichts. Plus, dann hast du ja zu Ostern noch keine klaren Wetterverhältnisse. Du weißt nicht, ob es kalt oder warm wird.
Ja, das ist ja das Bescheuerte. Ich hasse Ostern.
Also als Football Coach hasse ich das. Wenn ich jetzt als Spieler zurückdenke, ne, dann bist du in so ein Camp und dann musst du dir 10.000 Klamotten mitnehmen für die ganzen diversen Trainingseinheiten plus eben für verschiedene Wetterbedingungen. Und dann liegt das ganze Zeug nach dem Training in einer 5-Mann-Stube, alles dünstet aus, es stinkt wie ein Boomer-Käfig.
Kennst du die Campgranate?
Die was?
Die Campgranate.
Nein. Du nimmst.
Okay, anscheinend waren wir die Einzigen, die so bescheuert waren. Also, du nimmst eine Frepres-Dose oder ein anderes Raumspray. Ne, die haben dann so vorne so ein Hebel, ne, ja, den du abmachen, also die per Hand machen kannst. Ne? Und du nimmst dann einen großen Kabelbinder, wickelst den da drum, ne, und kurz bevor du den zuziehst, machst du die Tür auf von dem Zimmer, was am meisten stinkt. Ziehst den Kabelbinder stramm und wirf das Ding rein.
Was soll dann passieren?
Ja, danach riecht es auf jeden Fall besser. Es war sehr intensiv nach Jasmin oder weiß der Geier was, ne, weil die Febrilose ist innerhalb von, weiß nicht, 2 Minuten komplett leer. Und die Penner, die so stinken, die kriegen Kabelbinder halt nicht auf.
Aber, also, je nachdem, was dann für ein Wetter ist, und dann hat der eine oder andere vielleicht nicht genug Klamotten dabei, die sind nicht richtig ausgedünstet.
Ja, oder ein Handtuch. Ey, da passiert, du musst ja, und das ist das Schlimme, was sich manche Coaches gar nicht vorstellen können. Alle planen sie den Drills und so weiter und so fort, ne? Und sagen, ey, frag mal den Teammanager, denk mal nach, woran du alles denken musst, ne? Nimm auf jeden Fall Mundschützer mit. Weil es gibt immer mindestens 2 Deppen, die keinen dabei haben. Und wenn du Glück hast, bist du mit der Elfermannschaft dabei.
So, jetzt aber nochmal meinen Gedanken zu Ende zu führen. Vielen Dank.
Ja, bitteschön.
Jetzt hast du also diese ganzen Klamotten, die da ausdünsten und der eine oder andere hat nicht genug Klamotten dabei und muss dann so ein nice schweißnasses Ding wieder rein, was halt erstmal total eklig ist. Und dann hast du nach dem Camp definitiv eine Absage von bestimmt mindestens 5 Leuten, die danach eine fette Erkältung haben. Kurz vor Saison im Start. Herzlichen Glückwunsch.
Das oder
Verletzungen,
Animositäten, ne, weil jemand den Kälte erschlagen hat, beispielsweise, ne?
Weil er geschnackt hat.
Ja, irgendwelche Sachen, die wieder verloren gegangen sind, ne? Wer hat meinen Helm gesehen? Meine Schuhe.
Ja,
genau.
Du verlierst ja alles Mögliche da.
Alles Mögliche, ne? Und ich gehe jetzt mal wieder auf die Coaches-Seite zurück, ne? Ich meine, so die Kernkompetenz von Coaches sollte eigentlich sein, Football zu teachen, zu lehren, ne? Und das war's. Ne? Und so ein Camp bringt dich ja auf einmal in ganz andere Gefilden rein. Ne? Du musst ja dann auf einmal in Logistik denken. wer mit wem auf welchem Zimmer? Haben auch alle bezahlt. Welche Zimmer haben wir? Wozu merkt er, welche Theorieräume haben wir? Was nehme ich denn an Lehrmaterial mit? Also ich meine jetzt nicht irgendwelche Trillbooks oder Playbooks oder irgendwelche Videos, sondern so, wie schmeiße ich was in die Wand? Ne, habe ich einen Beamer dabei? Notfalls haben die einen Beamer, haben die ein Whiteboard, was funktioniert? Ja, haben wir genug Whiteboard-Stifter? Oder haben die nur diese blöden Papierdinger, die ich hasse wie die Pest? Ja, oder sogar nur eine Pinnwand? Auch schon erlebt. Du musst auf einmal in ganz anderen Sachen, du musst in, ja.
Aber dafür gibt's ja schon, ich sag mal, Einrichtungen, Anbieter, so Sporthotels zum Beispiel, die bieten ja dann auch Konferenzräume, die ausgestattet sind, an, kostet natürlich dann auch die Benutzung, aber die, da gibt es dann so Angebote, wo sowas schon mit drin ist, wenn man bereit ist, das zu zahlen.
Da lohnt sich manchmal beim Landessportbund nachzufragen, weil die haben manchmal auch so richtige Einrichtungen. Nordrhein-Westfalen haben wir eins, das ist in irgendwo draußen, ich hab's wieder vergessen, aber die haben sogar eine Schwimmhalle und sowas, das ist ansonsten auch total cool aufgebaut, ne? Also besser, und das ist der nächste Punkt, den ich immer manchmal schlimm finde bei irgendwelchen Camps, ne? Es gibt immer Leute, ah, cool, ich habe da irgendwas besorgt, dann gibt's da so einen Fußballplatz, einen Fußballrasen. Und stellst du fest, ja klar, ist ein Acker da, wo irgendwelche Fünftklässler mal Fußball bolzen können, wenn die Lehrerin keinen Bock mehr hat auf die. Du bist in so einem scheiß Schulantheim. Ich hasse das.
Willst du mal wieder wissen, was ich nicht gemacht habe?
Du hast nicht auf Aufnahme gedrückt, du Pummelbirne. Gut. Gut, dass ich das Backup hier bin, ne?
Richtig. Also bitte danach wieder zu mir schicken.
Ja, Digga, Mann.
Ja, da läuft die Technik mal einwandfrei und dann scheitert es wieder am Menschen. Ne? Fehler 40.
Also, ich glaube, man merkt, ich bin kein großer Fan mehr von Camps. Ich finde, die soziale Komponente bei Camps ist eigentlich das Wichtigste. Beziehungsweise das, was am meisten bringen kann.
Mhm.
Kann auch nach hinten losgehen. Je nachdem, was los ist. Ne? Aber im Endeffekt ist das einfach nur ein teurer Spaß. Weißt du, das kommt jetzt auch noch hinzu. Das ist nämlich das was der Scheiß inzwischen kostet.
Es kostet wahnsinnig viel. Du musst viel Manpower und Equipment und Material rüber schaffen für ein Wochenende und wieder zurück.
Ja.
Du hast eben die Verletzungsgefahr. Wenn du hast es ja gerade angesprochen, wenn du auf diese soziale Komponente gehst, Teambuilding-Maßnahmen und das Team auf die Saison einschwören, finde ich Ostern halt zu spät. Weil wenn du bis dahin keinen Teamgeist hervorgerufen hast, dann hast du eigentlich ein ganz anderes Problem. Und ich bin der Meinung, mach das doch im Oktober. Mach doch erstmal so 2, 3, 4 Wochen Training, wo auch die Neuen dazukommen. Und dann machst du dann mit der Truppe im Oktober ein Camp, wo es dann darum geht, wirklich Teambuilding-Maßnahmen zu machen, also am Lagerfeuer sitzen und Kumbaya, my Lord zu singen, sich im Arm zu liegen und sich zu sagen, wie lieb man sich hat. Und ja, also auch so, was ich zum Beispiel da bei den Bears gemacht habe, dann zum Beispiel ein Teammotto zu erstellen und dann einfach mal über Sportlerwerte zu reden. Was erwarten wir jetzt eigentlich von der Saison und welche Rolle spielen die einzelnen Spieler dazu? Welche Erwartungen haben die? Das finde ich, sollte man dann am Oktober machen und dann kannst du ja auch dort Training machen. Anfängertraining, Einsteigertraining. Du kannst dann die ersten Techniken machen, beziehungsweise erstmal Grundkonditionen. Leicht anfangen, ohne Ausrüstung. Im Winter brauchst du ja eh noch keine Ausrüstung. Und dann musst du auch nicht so viel mitschleppen. Also für mich hätte, wenn man ein Camp machen will, eigentlich der Oktober mehr Vorteile als Ostern.
Ja, und dann, mein Punkt ist jetzt gerade, vor allem, wenn es jetzt eh alles ein bisschen teurer wird, mal wieder, überleg doch mal selber, würdest du selber für dein Kind oder selber als Spieler so viel Geld dafür ausgeben wollen? Frag dich das mal als jemand, der es organisieren will. Ja, nur weil ein paar Leute das verlangen und so weiter und so fort. Ich meine, wir reden jetzt manchmal teilweise ja von Kosten, wenn es jetzt keinen Zuschuss durch einen Verein gibt oder andere Institutionen, von Kosten, die schon weit über den dreistelligen Bereich gehen. Also sprich 100 € plus für 2 Übernachtungen. Ne? Ja. Plus noch eventuell eine Fahrt mit dem Bus, je nachdem, wo es hingehen soll. Ne? Und wenn jemand daherkommt und sagt, naja, ich mache es denn für 50 € pro Nase, dann muss man denken, ja, wie schafft das Geld zu sparen? Und meistens ist es dann etwas, wo ich sage, mach's doch einfach zu Hause, Mann.
Mhm.
Spart euch die Zeit und den Aufwand.
Mach's doch auf dem Homefield und dann kannst du halt noch ein paar Leute dazu holen, die als Zuschauer mit dabei sein wollen, die als engere Community zu deinem Verein gehören, dann sind die mit dabei.
Ja, hat gleich auch noch folgenden Vorteil, weißt du, jetzt kommt das
Lustige. Ein Vorteil, ja, da wollte ich gerade noch
drauf hin. Ein Vorteil, den man da nicht drüber nachdenkt, ne? Also aus meiner Sicht, mein Vorteil ist, ne, du kannst gleichzeitig auch den Game Day im Staff-Bereich ein bisschen einschulen.
Ja.
Oh, krass, nebenbei, so ganz einfach nur nebenbei.
Ja, ich wollte auf einen anderen Vorteil hinaus, und zwar, wenn du halt es geschafft hast, schon in diesem Oktobercamp dann deine Jungs einzuschwören, kann es ja durchaus den Effekt haben, dass dann mehr Leute beim Training sind.
Wie?
Wenn es dir gelungen ist, einen Teamgeist aufzubauen und zu sagen, komm, Winter, da werden die Meister gemacht, bla und blub, und das als Erweckungssignal zu nehmen, ja, nachhinein dann zu sagen, okay, die Leute waren sowieso den ganzen Winter nicht da, haben die Hälfte der Installation verpasst und jetzt machen wir nochmal ein Camp, ist doch auch irgendwie Mumpe. Und da sind wir eigentlich schon bei dem Hauptthema, was wir heute besprechen wollten, nicht wahr? Was für ein Übergang.
Ja, ne, wir sind hart.
Ja, worum geht's? Wir haben ja jetzt letzte Woche, vorletzte Woche, wieder mal die Meldung bei Facebook gelesen. Team XY zieht wieder zurück. Wir haben, glaube ich, von 3 Teams gelesen. Eins waren die Bonn Gamecocks und dann, glaube ich, Bayreuther Dragons. Das sind jetzt keine Big Player, aber
also es geht jetzt schon wieder los, ne?
Es geht jetzt schon wieder los und sie werden nicht die einzigen bleiben, denke ich. Und wir wollen mal ein bisschen drüber reden, was gibt es denn so für Vorwarnsignale, beziehungsweise sollte man sowas auch härter ahnden, sollte man vielleicht früher mit der Meldung durch sein für die Saison und was sollte man vielleicht machen, wenn man in dieser Zwangspause ist? Fangen wir doch mal am Anfang an. Woran kann man denn überhaupt jetzt erkennen, dass wir jetzt auf dem auf dem falschen Weg sind und die Saison gefährdet ist? Carsten, was würde dir so einfallen? Wenn du jetzt im Charge bist und du guckst da mal auf deine Liste, guckst im Training rum und denkst dir, wo kommt denn der Grasbüschel her, der jetzt da von links nach rechts durchs Studio weht?
Ja, harte Zahlen, ne? Harte Zahlen. Und ja. Nichts, was diese harten Zahlen irgendwie entkräftigt oder bekräftigt. Was ich meine ist, du hast ja natürlich ein Roster, ne? Aber bei einer Trainingsbeteiligung von 30% hast du kein Roster, dann hast du eine Excel-Tabelle. Ja, den Spruch habe ich irgendwo bei so... Ja, den hat mir ChatGPT vorgeschlagen und dachte, den fand ich eigentlich richtig geil, ne? Also du hast kein Roster, du hast eine Excel-Tabelle. Ich meine, Trainingsbeteiligung ist ja das eine. Aber die Frage ist dann auch teilweise, ne, was steckt denn hinter deiner Trainingsbeteiligung? Ne? Warum fehlen beispielsweise, ich gehe jetzt mal um Trainingsbeteiligung 30%. Warum habe ich 30%? Jetzt geht es nicht darum, dass ich jetzt als Coach schuld bin und so weiter und so fort, sondern warum, was ist bei den anderen 70% los? Ne? Sind davon jetzt 40% beispielsweise auf dem Auslandseinsatz mit der Bundeswehr oder mit Deutschen Roten Kreuz? Das ist dann wieder erklärbar. Ne? Sind es Leute, die normalerweise auch da sind und erklärbar, warum die nicht da sind? Aber nichtsdestotrotz solltest du dann mal gucken, am Ende, was ist jetzt momentan wirklich für mich projizierbar und auch vorsichtig belastbar?
Ich würde da aber noch einen weiteren Faktor mit reinbringen. Die 30% können ja okay sein, wenn du eine Fluktuation drin hast. Wenn es immer wieder dieselben 30% sind, dann hast du ein Problem.
Nee, dann hast du einen harten Kern.
Aber
du musst auch natürlich fragen, von wie vielen 30%, ne? Wenn es jetzt 100 Leute sind, kannst du trotzdem noch trainieren, ne?
Richtig.
Die Frage, warum hast du 100 Leute im Kader?
Aber die Frage ist ja dann, hast du wenigstens eine Fluktuation so, dass jeder mal immer was mitbekommt und du weißt, am Saisonbeginn sind sie schon irgendwie da? Oder sind das Leute, die hast du noch nie gesehen, die auf dem Roster stehen? Ne?
Ja, und wenn du Pech hast, dann nicht mal Beitrag. Soll es ja auch geben. Ne? Ich meine, es gibt ja immer Spieler im Kader, wo man sagen kann, okay, der ist so gut wie nie beim Training. Gott sei Dank zahlt der Beitrag. Ne? Ist ja dann auch schön. Ne? Würde ich auch nie in Abrede stellen. Solange ein Mitglied Beitrag zahlt, wird es schon Gründe haben, warum er nicht kommt. Im schlimmsten Fall hat er einen Grund, warum er vergessen hat zu kündigen. Ist auch okay, danke fürs Geld. Mhm. Ja? Aber die solltest du halt nicht versuchen. Es gibt immer Gründe, vielleicht jemanden, der, sag ich mal, als No-Show da ist, immer überlegen, okay, nennen wir ihn jetzt Günther Müller. Günther Müller kommt nicht zum Training. Und jetzt musst du überlegen, warum kommt Günther Müller nicht zum Training? Ist er jetzt wirklich gerade im Ausland, im Auslandssemester, im Februar kommt er wieder? Ist jetzt Oktober beispielsweise?
Er ist einfach ein notorischer Schönwettersportler.
Ne? Ist bekannt, dass er erst rauskommt, wenn die Krokusse blühen. Grüße an die O-Line. Ne? Hm, okay.
Und
ne?
das ist ja auch noch so ein Punkt, schon wenn ich die unterbreche. Sind in diesen 30%, die anwesend sind, Liner dabei, sowohl O- ja. und T-Ball? Für mich ist es natürlich der Kern des Tackle-Footballs, wenn du Liner hast. Hast du die Liner nicht da, dann kannst du eigentlich gleich zum Flag-Football melden.
Ja, und die Sache ist auch die, ne, wenn die Liner nicht zum Training kommen, woran liegt das? Liegt es vielleicht daran, dass du keinen Line-Coach hast? Gerade. Kann ja in unteren Ligen ja auch passieren. Okay, zumindest der erste Erklärungsansatz ist da.
Oder du machst einen Deal mit denen, ne? Dass du sagst, okay, ihr kommt erst im Frühling, dafür hittet ihr aber regelmäßig das Gym und reportet das mir.
Und wer kommt im Bierbauch wieder.
Aber dann hast du ja zumindest Kontakt zu dem.
Ja, ja, genau. Also es muss irgendwo eine Belastbarkeit in der Zahl bzw. in der Person da sein. Ne? So, gehen wir jetzt mal von aus, beispielsweise Günther Müller hittet das Gym. Okay, der andere Günther Müller, in der Mangel von Spitznamen wird es jetzt ein bisschen schwierig. Ne?
Also Günther, einfach Gerhard.
Gerhard Müller, genau, Gerhard Müller. Ne? Warum kommt der nicht zum Training? Kommt er nicht zum Training, weil er einfach keinen Bock hat, schon die letzten 3 Jahre nicht gekommen ist? Oder kommt er einfach nicht zum Training, weil er Baujahr 48 ist und einfach der Carsten Watt vergessen hat, dir mitzuteilen, dass er schon lange in Rente ist und Gründungsmitglied ist? Soll es auch schon mal vorkommen, ne?
Also passives Mitglied.
Ja, ich meine, stell dir mal vor, du bist neuer Coach, kommst dann hin und da hast du dann so einen riesen Roster, so eine Excel-Tabelle, ne? Und dann stehen halt die Leute drin, ne? Du kennst sie ja noch gar nicht, du weißt ja gar nicht, was dahinter steckt. Und das ist bist gut beraten, mal hinterher zu telefonieren zu sagen oder mal zu fragen, wer sind die denn?
Genau, also wenn du die 70% der Leute nie gesehen hast und die Namen eigentlich nicht kennst und auch noch nie mit denen gesprochen hast, und das ist ja dann so meistens der Punkt, wo es dann kritisch wird, du hast noch nie mit denen gesprochen und dann wird es eigentlich mal Zeit, zum Telefonhörer zu greifen oder zum Handy zu greifen und die mal durchzutelefonieren. Und spätestens dann, wenn du das dritte Mal nicht erreicht hast oder er sich entschuldigt hat, weil der Hamster zum dritten Mal gestorben ist, dann weißt du, du kannst ihn von der Liste streichen. Dann wird der Roster halt kleiner, aber dann weißt du wenigstens, woran du bist. Ne? Und ganz ehrlich, wer braucht denn die Leute, die dann erst im Januar, Februar, März dazukommen? Dann ist der Drops auch schon gelutscht, auch selbst wenn sie schon Jahre dabei sind und angeblich wissen sie alles über Football. Sie sind nicht Teil des Teams und sie haben dir nicht geholfen, dieses Team mit aufzubauen mit ihrer Abwesenheit. Auf diese Leute müsstest du eigentlich verzichten. Die Realität sieht natürlich anders aus, aber solange das passiert, lügst du dir als Trainer doch immer nur selbst in die Tasche.
Ja, und vor allem nie blenden lassen von irgendwelchen, ich meine, so ein Team ist immer mal weniger voll, mal weniger leer mit lauter Helden oder Mäuler, ne? Aber immer im Team hast du immer genug Maulhelden bei, ne? Und das ist so eine Sache, die musst du als Coach erkennen, ist das ein Maulheld? Weil am Anfang meiner Karriere, wie oft bin ich auf so eine Leute reingefallen? Und so, ja, ja, okay, hat's gut verkauft, der Scheißnarzist. Und dann kam er da doch nie. Aber du hast halt drauf gezählt. Ja. Ne? Da sind wir wieder bei Belastbarkeit, ne? Wie belastbar ist deine Zahl eigentlich?
Na, und ich meine, spätestens dann, wenn du auf der Receiver-Position 130 Kilo-Typen hinstellen musst, weil du sonst niemanden hast, solltest du langsam ins Grübeln kommen.
Ja,
das ist. Oder andersrum, einen Receiver mit seinen 70 Kilo in die Line zu stecken, dann weißt du, dass irgendwas schiefläuft.
Ja, manchmal musst du halt überlegen, ne, und bei belastbaren Zahlen, ne, musst du auch überlegen, okay, in welchem Setting sind deine Zahlen, ne? Sind deine Zahlen jetzt ein Setting, was laut Vorstand ein Team Ambitionen hat, jetzt demnächst in den nächsten 3-4 Jahren GFL 2 zu spielen beispielsweise, und du bist jetzt gerade in der 5. Liga. Das heißt, eigentlich jetzt müsstest du jetzt richtig hardcore anfangen, ne? Aber dein Team gibt das nicht her. Oder bist du beispielsweise wie wir eine zweite Mannschaft, wo ich dann manchmal sage, naja, Hauptsache nüchtern beim Training, wa?
Mhm. Ja gut, die Problematik, die wir hier besprechen, betrifft ja nur die unteren Ligen.
Ich habe schon mal GFL-Teams erlebt, die schon mal, okay, die sind ja noch komischerweise abgestiegen.
Die sind ja komischerweise abgestiegen, aber normalerweise ist es ja so, es bürgert sich ja bei den GFL-Teams ja immer mehr ein, dass du dann irgendwie erst ab Februar oder März zusammenkommst. Und
ja,
dann
ist krass, oder?
Also ich als Trainer, der größtenteils in den unteren Ligen unterwegs war, ich hatte auch einen Abstecher in die GFL, für mich ist es ein seltsames Konzept. Aber wenn du natürlich Sportler hast, also richtige Athleten, die das verinnerlicht haben, die gehen dann auch privat dann ins Gym, die wissen, wie man Football spielt, und dann musst du denen am Ende des Tages nur das System vorlegen, dann wissen die schon ungefähr, was sie zu machen haben. dann kann ich das nachvollziehen. Aber bei den unteren Ligen, wo es dann immer darum geht, den Leuten Football beizubringen, und du hast ja dann eine hohe Fluktuation und es kommen ja immer mal wieder neue Leute dazu, brauchst du das Team in Gänze, um vernünftig trainieren zu können, weil die Leute, die trainieren, brauchen vernünftigen Trainingspartner. Ein O-Liner kann nicht auf Dauer ohne D-Liner trainieren, umgekehrt auch nicht. Ein Receiver kann auf Dauer nicht ohne Cornerback trainieren. Ja, zwischendurch geht das mal immer wieder, und klar, du hast erstmal eine Anfangsphase, wo du Techniken beibringst, aber irgendwann musst du diese Techniken auch am Gegner ausprobieren. Und wenn die dann nicht da sind, wie willst du es dann richtig lernen?
Und da kommt das etwas seltsamer raus, wenn du so ein Team hast, was eine krude Mischung ist aus Leuten, die schon mal GFL gespielt haben oder länger schon GFL gespielt haben, und Leute, die gerade jetzt erst anfangen, den linken Fuß und den rechten Fuß abwechselnd zu bewegen. So als Gefälle. Gibt es ja dann auch immer Spieler, die mit großer Erfahrung sagen, ja, ich muss ja nicht so oft zum Training kommen, und dann kommst du als Coach manchmal auch in die Falle, wo du sagst, naja, Hauptsache zum Spiel ist da, ne? Aber genau die brauchst du eigentlich beim Training, um den Links-Rechts-Legastheniker nach vorne zu bringen.
Mhm.
Weil die brauchen ja auch ein bisschen Ansporn und so weiter und so fort. Richtig. Beziehungsweise auch ein, der Competition ist jetzt falsch, ne? Aber auch wenn dieser Spieler selber jetzt keine Ambition hat zu coachen und so weiter und so fort, aber dadurch, dass er halt da ist, ne, und das, sag ich mal, korrekt macht, ist das auch schon Gold wert.
Du musst aber als Trainer irgendwann die Frage stellen, in der Situation war ich mit den Thunderbirds in der Corona-Saison, was machst du eigentlich, wenn du zu viele Rookies hast, die eigentlich noch gar nicht spielfähig sind? Lässt du die aufs Feld oder... Kannst du ja eigentlich nicht, weil die haben noch keine Erfahrung, die haben noch nicht die richtigen Hits kassiert, die hast du nicht vorsichtig rangeführt, du schmeißt sie ins kalte Wasser und zack, hast du wieder die Verletzten.
Ja, und das ist immer das oft dieses Wabong-Spiel, ich liebe dieses Wort, also der Ritt auf der Messerkante mit nackten Arsch.
Der Hexenhammer.
Ja, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Du bist in so einer Situation, wo du eventuell mal eine Leine aufs Spielfeld setzen musst, wo du sagst so,
wird schon gut gehen. Wird schon gut gehen.
Was, und zack, was soll denn
schon nicht gut gehen? Es wird schon gut gehen. La 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 la.
Das hatte ich immer.
Das ist noch und der Quarterback liegt in Einzelteilen im Backfield.
Also jetzt mal ohne Spaß, ich habe es jetzt bei einem Team der zweiten Damen-Bundesliga mal gehabt, ne? Da habe ich mich mit dem Headcoach lautstark während eines Game Days angelegt, in der Teamzone.
Und da hältst du mich immer für den Proll, der sich mit allen anlegt.
Ja, du, wenn man Spieler aufs Feld schicken will, die im Training nicht mal einen Helm auf hatten, da hört es dann bei mir auf, ne? Und wenn dieses Argument denn einfach nicht mehr zählt, wo ich sage, das ist eigentlich so ein Totschlagargument. Ich schicke jemanden aufs Feld, in ein Spiel, in einer Competition, der Spieler oder die Spielerin hatte noch nicht mal einen Helm auf im Training. Noch nie. Hat 3 Trainings mitgemacht. Ich meine, hallo. Aber so eine Teams gibt es immer wieder. Ich bin froh, wenn ich aus solchen Teams dann raus war, weil das ist etwas, wo ich sage, ey, nee, das geht gar nicht. Ne?
Ich habe ja bei Instagram die Frage gestellt, die weirdesten Ausreden waren für eben so eine Absagen oder so. Einer hatte dann geschrieben, naja, unsere Leute hatten alle Strafen saisonübergreifend. Du hast ja zufällig auch bei, also ja, die Lächer, genau, hat er irgendwo gehört, keine Ahnung. Du hast ja mal zufällig ChatGPT gefragt nach prozentualer Einteilung der Leute, die nicht kommen, was die Gründe sein könnten. Und da war doch auch irgendwas dabei wegen Strafen, ne? Warum die
ja, ich versuche mal ganz kurz auszuholen. Moment, ich versuche mal kurz den Chat rauszuholen, weil ich will ja keinen Scheiß aus dem Kopf erzählen. Ne? Ich habe den einfach mal gefragt, erstell mir doch einfach mal eine Übersicht zur Belastbarkeit eines Rosters, eines Herrenteams im American Football. Ne? Zeig mir dabei KPIs auf, ne? Und wohlgemerkt Amateurbereich. Ne? Und ich wollte halt wissen, ne, Mindestgröße und so weiter und so fort, ne? So, und dann hat er mir, ich habe noch ein paar andere Sachen abgefragt, ne, inklusive, ne, wann, welcher Monat Kacke und sowas ist, ne? So, wo war ich denn? So. Es war eine sehr lange Liste, die mir rausgegeben hat, und die fand ich schon mal relativ geil. So, das waren denn, wegen Sperren, ja, rechne mit 5-10%.
5% Leute, die gesperrt sind. Zuerst mal im Kopf reingerasselt sind.
Ja, 5-10%, die wegen Sperren oder sonstigen Sachen halt ausfallen werden. Und wo ich sage, puff, okay. Klingt jetzt erstmal nicht viel, aber wenn du nur 30 Leute hast, sind es schon mal 3 Leute. Fup. Und das sind so Sachen, wo ich sage, könnte so grob Pi mal Daumen hinhalten. Also zumindest als Daumenregel finde ich es gar nicht mal schlecht. Ne? Ich versuche jetzt nochmal die anderen Zahlen. Achso, ja. Reduktionsfaktoren pro Spieltag.
So. Pro Spieltag.
Genau. Ausgangspunkt Mindestrosterstärke 35 Spieler. Auf dem Papier Spielfähigkeit, in der Realität aber anders. So, Reduktionsfaktoren pro Spieltag. Das klingt auch schon geil, ein Reduktionsfaktor. So, Verletzungen. Dauerhaft und kurzfristig 10-20%. Boah. Ich zähle dazu auch Erkrankungen, ne? So, ne, ich hab Schnupfen. So, dann 10-15% wegen Arbeitsschicht oder irgendwas Privaten, ne? Die Oma hat jetzt schon ihren 85. goldene Hochzeit.
Ne? Zu den Verletzungszahlen wollte ich gerade nur noch einen Satz anmerken. Die häufigsten, also die schweren Verletzungen kommen am häufigsten im Training vor, nicht im Spiel.
Warum? Weil der Johnny halt nicht so angespannt ist, ne? Im Spiel, im Training, ne?
Ja, und weil man dann auch komische Übungen machen, die dann gezielt dann Belastungen hervorrufen.
Ja, so, also zählen wir mal ganz kurz zusammen. Also gehen wir mal kurz Verletzungen, ne? 10-20%, Arbeitsschicht, Privates, 10-15%. Und das finde ich schon teilweise echt, sag ich mal, niedrig gestapelt. Ne?
Das kommt dann auf die Teamzusetzung an.
Ja, aber Gary, es ist halt nur so eine kleine Daumenregel. Ne?
Coach Gary hat uns ja von dem Problem erzählt, dass er ja viele Polizisten im Team hatte.
Das kann nach oben und unten gehen. Ne? Das ist jetzt nur so, ne? Die erste Information, die wir haben, sind 35 Spieler. Ne? So, dann kommen nochmal 5-10% dazu, die halt wegen mangelnder Motivation nicht beim Spiel sind oder weil sie aufgehört haben während der Saison. Und dann halt noch 0-5% wegen Sperren oder sonstiges. Heißt, real verfügbar pro Spiel, und da werden Leute kotzen, die mich kennen, weil ich habe immer meine goldene Drittelregel. Real verfügbar pro Spiel 65-75% des Rosters. Carsten sagt immer, rechne immer, dass ein Drittel nicht da ist. Und jetzt muss ich sagen, ne, in unteren Ligen, so, ja, wenn 80-90% vom Roster da sind und auch spielfähig sind, dann hast du ja schon was gewonnen.
Und ich sag mal, womit hat er jetzt gerechnet? 35 Mann.
Ja. So.
Die Realität zeigt er, dass die 25 Minimum meistens knapp gerissen werden von den unteren Ligen, Teams in den unteren Ligen.
Ja, der hat mir direkt noch eine Tabelle gemacht, ne? Rostergröße 35, Verfügbarkeit, 24-25 Spieler. Kritische Menge. Oh. Kann ich so unterschreiben. Also ich finde jetzt 25 Spieler am Spieltag, klar, du kannst antreten, aber ist vielleicht ein kleines bisschen für ein hartes Spiel doof, ne?
Ja, zumal, und da hatten wir ja im Vorfeld drüber gesprochen in unserem Vorgespräch, wenn dann erstmal anfängt der Erste sich zu verletzen und es bleibt nicht aus und du musst Ersatzspieler drauf stellen, dann geht so eine Kaskade los, dann geht so ein Domino-Effekt los, ne? Weil dann auf dieser Position, ich habe es vorhin angesprochen, wenn du jetzt zum Beispiel einen O-Liner jetzt draufstellst, der noch nie vorher gespielt hatte, der nicht ready fürs Game ist und der baut Scheiße und dann Shepherds hinten, dann ist der Quarterback im Arsch, dann musst du den zweiten Quarterback hinstellen.
So, du hast Rotationsprobleme? Ne?
Und der zweite Quarterback, der schmeißt die Bälle scheiße, wo die Receiver sich umdrehen müssen, um den Ball zu fangen, kriegen die Schelle, verletzen sich dabei. Bam. Ja, und so geht's weiter und weiter und weiter.
Ja, der Spieler, der jetzt einspringen musste, jetzt der beispielsweise auch mal in einer Offense mitspielen muss, der muss jetzt dummerweise aber auch Special Teams spielen.
Ja.
Vielleicht sogar beide Seiten von Special Teams. Ne? Und auf einmal haben wir einen Spieler, der froh ist, wenn die Defense auf dem Feld ist. Und dann fällt da einer aus. Und dann, Glückwunsch, Miss Ironman. Wir haben ja nur 24 Spieler, 4 sind schon ausgefallen. Vielleicht schicken wir mal einen Wasserjungen zu dir.
Genau, also wenn ihr eh schon einen knappen Kader habt, dann muss der aber sitzen. Und wie gesagt, wenn ihr auf Dauer irgendwie nur 10, 11 Leute beim Training seid, selbst wenn die fluktuieren, dann habt ihr ein Problem und dann solltet ihr drüber nachdenken. Ich finde es auch den anderen Teams halt nur fair gegenüber, so eine Entscheidung frühzeitig zu treffen. Weil ganz ehrlich, wenn ihr die Leute im Dezember nicht habt, wer sagt denn, dass die im Januar da sind? Und dann haben sie eh schon einen großen Teil verpasst. Und je später ihr dann absagt, desto mehr Probleme haben dann auch die anderen Teams, weil die müssen dann wieder umplanen, die müssen ihren gescharterten Bus wieder absagen und müssen dann vielleicht trotzdem irgendwie noch was für bezahlen. Plus eben die Game Day Einnahmen, die wegfallen und. Also macht das frühzeitig, sowohl für eure eigenen Spieler, aber eben auch für die anderen Teams.
Also ich hatte ja mal diese KI mal gefragt und das fand ich eigentlich sehr witzig. Ne? Die hat mir klare Kernaussagen gemacht. 35 Spieler sind ein echtes Minimum, aber mehr ein Risiko. Okay, aber das ist halt diese Mindestpasszahlen. Was ich jetzt im Jugendbereich, Neunerbereich gemerkt habe, diese Mindestpasszahlen, ne, sind immer noch zu niedrig, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind einfach zu niedrig. Ich meine, wir haben diese Spieler abgesagt. Warum haben wir die? Warum haben wir die? Wir haben zu wenig Spieler. Ach, ihr konntet ja also, trotzdem melden.
Ich finde ja auch, die Spielerpassgrenze nach unten zu schrauben, löst keine Probleme.
Ich bin der Meinung, die muss sogar noch ein Stück weiter nach oben. Ich meine, wenn jetzt Mindestpasszahl 35 ist und wir haben immer noch relativ viele Saison- oder Spielabsagen, dann vielleicht sollten wir einfach mal noch ein Stück höher setzen. Ich bin ja schon froh, dass im Neunerbereich Damen, die maximale Passzahl schon, sag ich mal, begrenzt haben. Okay, momentan gibt es, glaube ich, kein Team, was da Probleme haben wird. Ne? Aber ansonsten, bitte setzt doch die Zahlen. Wir haben jetzt seit Corona so viele Saisonabsagen gehabt. Gefühlt ist jedes 10. Spiel ausgefallen.
Ich glaube sogar
tatsächlich.
Ich bin auch der Meinung, wir brauchen halt irgendwie einen anderen Gatekeeper, um zu sagen, die Teams, die antreten, halten auch durch. Sollen sie meinetwegen vor der Saison dann absagen, aber die Teams, die dann spielen safe, weil das Problem haben wir dann auch sehr oft, dass vielen Teams dann die Luft in der Saison dann ausgeht.
Ist auch kein mitgeholfen. Ich meine,
ist auch kein mitgeholfen. Nein.
Ich meine, ich kenne es ja selber noch aus eigener Erfahrung. Ne? Da gibt es immer irgendeinen Spieler oder Betreuer oder Coach, der dann, sag ich mal, auf den letzten Drücker zum Verband fährt, um die Spielerpässe einzureichen, damit man die Zahl erreicht hat. Ja. Ja, wenn du Glück hast, liegt es einfach nur daran, dass man einfach nicht hinterherkommt, weil immer, wenn jemand mit einem Spielerpass da ist, der Spieler halt nicht da ist. Okay, heutzutage nicht mehr so schlimm, ne? Weil heutzutage kannst du ja ausdrucken, unterschreiben lassen, hast du nicht gesehen. Früher war es ja so, du hast ja ganz früh hast du die Scheißdinger ja per Post gekriegt vom Verband. Ne? Dann brauchst du ja noch einen Depp, der das Ding gerade beim Training bei hat. Ne? Da war es ja noch viel bescheuerter. Heutzutage kannst du PDF, sag ich mal, ausdrucken und deinen unterschriebenen Teammanager geben und dann ist fertig. Ne? Und dann geht's den Ding ab zum Verband. Okay, es ist schon ein bisschen einfacher geworden. Aber ich würde mal sagen, ne? Und da finde ich jetzt die KI schon einen fiesen Satz. Unter 45 Spielern ist jede Saison ein Überlebenskampf. Oh, naja, für mich jetzt persönlich ein bisschen hoch. Ich bin eher so, also persönlich, wäre ich eher für 40.
Ja gut, dass das illusorisch ist, ist klar. Also wenn man ein Team mit 30 Leuten hat, dann ist man schon, denke ich, gut dabei. Man muss sie dann halt nur vernünftig trainieren. Dann kann man die Verletzungsgefahr auch eindämmen, nicht komplett eliminieren, das funktioniert nicht. Aber
weißt du, dass man damit eliminiert mit so einer hohen Zahl? Passleichen. Das ist ein Passleichenmassaker. Ja, du ganz ehrlich, du hast 28 spielfähige Jungs, wo du sagst, klar, die wollen. Du springst auf den Zug aus, ne? Ob es dein eigener Hype ist und sagst, ey, ich habe 28 Jungs, ne? Mir fehlen 7. Opa, bring auch den anderen Opa mit und den Nachbarn und den vom Schützenclub. Ne?
Ja, genau.
Schon hast du 7. Ne? 7, sag ich mal, Passleichen zu kriegen, ist jetzt nicht so schwer. So. Aber jetzt 12, also es macht die Hürde halt höher. Und das könnte schon was eventuell bringen. Klar, wenn manche Teams sagen, ja, wir haben 35, was sollen das jetzt? Ja, dann macht doch was für euer scheiß Recruiting, ehrlich. Ja, es ist total fies gesagt, ne? Aber
was würdest du denn jetzt sagen? Müsste man jetzt die Meldefrist nach vorne setzen, also früher ansetzen? Oder
ja, das Problem mit der Meldefrist ist doch folgendes, ne? Beispielsweise, wir würden jetzt mal das mal so machen, dass die Ligeneinteilung mal wirklich so ist, wie die BSO es vorsagt. Nämlich, dass der Spielplan zum 31.12. des Vorjahres fertig sein soll. Wann ist das mal passiert?
Noch nie.
Noch nie? Ja, außer auf dem Reißbrett anscheinend. Also ich kann mich nicht dran erinnern, dass irgendwann ein Spielplan seit 1995 zu Silvester fertig war. Ne? So. Gehen wir mal davon aus, man würde sagen, vor Weihnachten sollen alle Spielerpässe unterschrieben beim Verband sein. Ja, aber bis zum Saisonstart sind über 7 Monate dann.
Ich hab ein bisschen mit Kai hin und her geschrieben, und der sagte dann zum Beispiel, das Hauptproblem, das ich sehe, ist ein zeitliches. Du musst als Verein mehr oder minder zu Silvester für die Ligen melden, die Wechselfrist endet aber erst am 28.02. Ist ein Punkt, der ist legit. Also was bringt dir die Meldefrist, wenn die Leute danach immer noch wechseln können? Das ist halt... Ja, gut, er kann da sagen, ich spiele denn überhaupt nicht, kann trotzdem aussteigen, aber die Hürde ist natürlich, das ist Quatsch.
Ja.
Selbst wenn du im Dezember noch genug Leute beim Training hast, kann es dir passieren, dass du im Februar quasi nicht mehr spielfähig bist, weil die Rattenfänger unterwegs waren. Ja. Mögliche Lösung wäre, die Passanzahl für die Ligameldung zu erhöhen und gleichzeitig Ligameldung nach hinten und Wechselsperre nach vorne zu verschieben. Also erst die Wechselsperre und dann die Ligameldung.
Ich sag mal so, das Commitment für ein Team weiter nach vorne zu legen, alright. Okay. Ne, mir geht's primär darum, dass, wenn du die Anzahl X meldest, ne, die sollte halt belastbar halten. So. Und da kommen wir zum anderen Punkt, ne? Ich habe jetzt Anzahl Spielerpässe, jetzt beispielsweise nehmen wir mal den 30.11. als Frist zu melden. Plus Spielerpässe. So, jetzt ist gefühlt 8 Monate hin, also 3/4 Jahr gefühlt bis zum Saisonstart, wenn du Pech hast. Da kann eine ganze Menge passieren. Dann kommt man aber noch zu dem Punkt, dass du halt zugucken musst, dass halt auch diese Spielerpässe, und da sind die halt Vereine in Verantwortung, halt dann auch noch reale Spielerpässe sind. Mhm. Sprich, dass die auch Leute spielfähig sind und auch wollen.
Ja,
also,
aber
das sind zwei verschiedene Komponenten.
Also ich finde es schon nicht verkehrt zu sagen, okay, bevor wir zur Liga melden, muss klar sein, dass der Spieler nicht mehr wechseln darf.
Ja.
Ne? Das würde es schon einfacher machen. Wir kennen Teams, die da sehr aggressiv in dem Recruiting sind und sich darum nicht scheren, dass die woanders Mitglied sind oder so. Kennen wir alles. Dann schreibt er nochmal, das war jetzt, was habe ich denn jetzt da noch geschrieben? Was habe ich gesagt? Ja, sehe ich auch so, aber ich denke, man muss aber auch als Trainer die Entwicklung sehen, gucken, wer ist Schönwettersportler, wer ist Katarleiche und wie war die Trainingsteilnahme und Rekrutierung realistisch gesehen. Das habe ich dann geschrieben. Kai dann daraufhin, das war in der C-Jugend ein wenig das Problem. Die Kids haben angefangen, weil Tackle ja schon ganz cool ist, aber man muss halt auch regelmäßig trainieren und gegebenenfalls extra Sport machen, um halbwegs erfolgreich zu sein. Richtig. Ja, und dieses Mindset haben in dieser Altersklasse nur 20-25% im Team und dann bei dem Rest musst du teilweise schon schauen, ob sie überhaupt aufs Feld lassen kannst, ohne ihre Gesundheit zu riskieren. Richtig. Generell hängt das ganze Thema Spielfähigkeit sowohl an den Coaches, und da ist noch echt viel Luft nach oben, was Sozialkompetenz betrifft, als auch an den Charakteren. Deshalb ist Frauenfootball nochmal eine etwas speziellere Geschichte. Okay? Ja. Das ist natürlich klar die Aufgabe des Trainers, dann die Leute, die dann im Team sind, so zu trainieren, dass sie aufs Feld können, beziehungsweise zu beurteilen, kann ich sie aufs Feld lassen oder nicht. Ne? Und dazu gehört ja dann auch eben, also daraus ist dann auch eine gewisse Spielfähigkeit abzuleiten, was das Team betrifft. Also das muss man auf jeden Fall im Blick behalten.
Ich will mal kurz drum zurückkommen, der Sportskamerad Behm hat was geschrieben, Gesetz der kleinen größten Zahlen. Ne? Kurt Schäufler, der jetzt auch in meinem Chat damit drin ist, der wird wahrscheinlich kotzen, weil ich ihn immer genervt habe mit dem Gesetz der kleinen Zahlen. Ne? Hast du viel, kannst du viel, hast du wenig, kannst du wenig. Das hatte ich auch mal das Ding gefragt, ne? Und das hat mir schön entsprechend bestätigt. Ne? Zähler und Nenner. du zählst nur die Jungs beim Training. Ne? Zähl mal den Nenner. Du brauchst, um, sag ich mal, wenn deine 30% beim Training, die du hast, dir zu wenig sind, dann erhöhe den Nenner. Besorg mehr Leute. Es ist unglaublich, wie sich denn auf einmal hochpotenzieren kann. Aber das Problem ist halt, versuch mal die Gesamtzahl hochzupeitschen. Ne? Und dann bist du dann auf einmal in ganz anderen Sphären unterwegs, wo du sagst so, Alter, ich wollte doch nur Spielzüge machen, Mann. Ich wollte jetzt nicht hier irgendwie Marketing, Mann.
Ja gut, also es kann natürlich auch funktionieren, dass ein Team, was gerade mal so 25 Leute hat, dann auch die Saison durchhält. Ist es erfolgreich?
Meistens kann nicht. Kann passieren, ne? Aber die Frage ist, ist es belastbar? Und da rede ich jetzt nicht von der Saison, sondern von drei Saisons zum Beispiel. Klassiker Damenbereich, ne? Wo die Dropout-Rate ja doch immer so im Drittelbereich irgendwie gefühlt ist. Bei manchen Sachen auch de facto. Da kannst du sagen, ne, so ein Damenteam oder sowas, ne, wenn es drei Jahre erfolgreich ist mit einem hohen Kader, dann rockst die Bude weg. Gut, gibt's relativ wenig Teams. Glückwunsch nach Berlin, ihr kriegt sie irgendwie immer noch hin. Nach gefühlten 30.000 Jahren immer noch weiterhin so ein Team zu haben. Ne? Das klingt vielleicht blöd, ne? Aber das ist ein Damenbereich der größte Erfolg. Nicht ein Dutzend deutsche Meisterschaften und noch mehr, ne? Sondern so lange im Spielbetrieb zu sein. Das ist die eigentliche Meisterschaft. Ne? Und das ist etwas, wo manche Leute auch nicht, sag ich mal, über den eigenen Teller rangucken. Die gucken einfach nur, wie viele Siege haben sie diese Saison? Ne? Oder wie viele Meisterschaften, oder weiß ja geil was, ne? Aber wenige denken dann, ja, was sind 5 Jahren? Oder in 10? Ne? Da denkt ja keiner großartig drüber nach. Ne?
Ja, da unten heißt es ja eigentlich nur, wir spielen. Ja, das reicht ja dann schon. Guck dir die Rostocker an, die Blue Stars, die kriegen gerade mal immer so ein Team halt zusammen, damit sie spielfähig sind, sind regelmäßig der Punktelieferant in der Liga. Ich glaube, die haben seit 3 Jahren irgendwie, glaube ich, auch kein oder ein Spiel gewonnen.
Sie haben mal blöd gesagt, die sind doch quasi gefühlt die inoffizielle zweite Mannschaft der Griffins, oder?
Nee.
Also gefühlt, also zumindest von hier aus betrachtet.
Nee.
Ich weiß ja nicht, wie organisatorisch ist, ne, weil halt die zweite Mannschaft in Rostock.
Nee. So, Bemsi schreibt hier Unsinn, aber ein Konzept, zum Beispiel Spieler Plus, wo Spieler nur spielen dürfen, wenn sie 50% Trainingsbeteiligung haben, Fragezeichen. Das kommt, also klar kannst du alles machen. Die Frage ist, wie konsequent der Trainer ist und ob er in der letzten Konsequenz dann eben sagt, okay, Leute, wenn ich hier nicht genug Spieler habe, die 50% Trainingsbeteiligung plus haben, sage ich die Saison ab. Diesen Schneid haben ja die wenigsten Trainer, beziehungsweise kannst du das auch nicht im Alleingang als Trainer entscheiden. Du musst ja da irgendwie auch noch deinen Vorstand ins Boot holen.
Und da sind wir beim Fluch der kleinen Zahl. Kannst du dir das wirklich leisten? Aus verschiedenen Sachen, aus dem eigenen Ego heraus. Ne? Ich will unbedingt spielen. Was mit den Jungs, die auch spielen wollen? Kann ich das denen antun? Und dann kommst du auf einmal in irgendwelche fiese Mantenten, die sind einfach scheiße. Dann kommst du in so eine Situation, da lässt du Leute spielen, wo du sagst, ja, wenn wir den jetzt nicht spielen lassen, dann haben wir ein Problem.
Genau. Und wenn du dann konsequent bist oder sein willst, dann hast du als Trainer 2 Möglichkeiten. Entweder informierst du dann halt deinen Vorstand und sagst, geht so nicht, ich würde die Saison nicht empfehlen, was sagt ihr? Und wenn die dann sagen, nee, wird gespielt, dann kannst du halt höchstens noch den Hut nehmen und sagen, dazu stehe ich nicht zur Verfügung, das tue ich mir nicht an und kann ich mir auch sonst nicht ins Spiel gucken morgens.
Ja, und jetzt kommt das große Problem, ne? Der Verband hat ja die Strafen für Saisonabsagen ja kleines bisschen erhöht. Ne? So, eigentlich verspricht man sich ja davon eine ordentliche abschreckende Wirkung. Jetzt kommt aber das Dilemma. Jetzt hast du da Strafen von 5.000 Euro, die für manchen Vereinen eventuell, sag ich mal, den kompletten, ja,
Neckbreaker
sind für die nächsten 10 Jahre gefühlt. Ne? Weil die 5.000 Euro, die musst du erstmal irgendwo her haben, ehrlich gesagt. Ne? Und dann kommst du in diese Überlegung so, komm Jungs, wir ziehen durch. Das Geld sparen wir uns. Ne? Auch eine blöde Situation, oder? Aber wie siehst du das?
Das kommt auf das Mindset an. Wenn ich jetzt mal wieder gucke, Rostock Blue Stars, die haben sich damit arrangiert und sagen, wir wollen halt einfach nur Football rocken, egal ob wir auf die Fresse kriegen, dann ist es okay. für, also wenn du ein Team hast, wo der feste Kern engagiert ist und Bock auf mehr hat, wird aber von dem Rest des Teams hängen gelassen und der Trainer hat eigentlich auch mehr Bock als auf diese Situation, dann musst du halt irgendwann die Konsequenzen ziehen, wenn dir das nicht passt. Oder du musst irgendwie Wege finden, wie das Programm geiler wird und Leute von außen dazukommen und dich unterstützen. Fakt ist dann eins, der Status quo würde dich nicht weiterbringen.
Mhm.
Und, entweder sagst du, du lässt alles so, wie es ist und lebst damit, oder du musst dich in eine oder andere Richtung verändern.
Ja, und die Frage, die man sich auch stellt, ne, ist eine Besserung in Sicht und realistisch?
Ja.
Ja, Besserungen werden ja oft versprochen, ne, aber die Frage ist, ist das jetzt auch realistisch, meiner Erfahrung nach?
Da können wir ja mal zu dem nächsten Punkt innerhalb dieses Themenkomplex kommen. Was machst du denn jetzt eigentlich, wenn du jetzt in dieser Zwangspause bist? Ne? Wenn jetzt so wie Bonn Gamecocks jetzt die Saison abgesagt haben und dann sagen sie, ja, 27, also wir tun jetzt alles dafür, dass 27 wieder angetreten wird. Das ist ja immer so der Standardspruch dann.
Ja, das ist schnell gesagt.
Schnell gesagt, aber was machst du denn dann? Also wie nutzt du die Zeit? Ja? Was würde dir da einfallen?
Okay. Improve, adapt, overcome. Ne? Klassische Notfalllösung. Ne? Also erstmal improvisieren, anpassen und das Problem lösen. Klingt total einfach, aber das ist im Prinzip so eine Problemlösungsstrategie. Ne? Versuch da erstmal den Status, den du gerade hast, erstmal improvisiert zu verbessern. Das ist sehr, sehr einfach. Ne? Und dann pass dich an.
Und dann. Hast du auch irgendwas Konkretes?
Das kommt dann darauf an, warum es eigentlich so ist. Und das ist das Fiese. Wenn es jetzt beispielsweise wie bei Bonn, ne, unter Umständen, ich meine, ich glaube, die haben strukturell schon etwas größere Schwierigkeiten, weil die waren ja mal höherklassig, ne, auch die Jugend. Mhm. Und irgendwie ist alles den Bach runter.
War mal ein gutes Programm, ja.
Ja, war mal ein gutes Programm. Ne? Und dann ist ja die Frage, ne, okay, jetzt müssen wir erstmal den Trainingsbetrieb erstmal improvisiert aufrechterhalten. Weil was wird passieren? Die Leute brechen hier weg. Da gebe ich ja Brief und Siegel.
Die gehen dahin, wo sie spielen können.
Die gehen erstmal dahin, wo sie spielen können. Ne? Es wird den einen oder anderen geben, der sagt, na, ich komme nächstes Jahr wieder.
Mhm. Oder nach dem Motto, macht ihr erstmal.
Danke mal fürs Seelestreicheln. Ne? Es gibt noch Coaches, die eventuell sagen, ne, sie bleiben auf jeden Fall noch dabei. Kann in 3 Wochen wieder komplett anders aussehen. Hm? So, das heißt, du kommst erstmal in eine ziemlich beschissene Situation. Nämlich, du bist ein absolut Limbo unterwegs.
Ich würde mal gucken, also versuchen zu analysieren, woran hat es denn jetzt gelegen, dass die Leute weggekommen sind? Mhm. Hat das jetzt mit dem Trainer zu tun? Müssen wir den Trainer wechseln? War die Ausstattung...
Ja, das ist ja die Phase improvisieren, ne?
Also, genau. War die Infrastruktur scheiße? Also sprich, Trainingsequipment nicht vorhanden, der Platz scheiße, ist alles unattraktiv, was machen wir dann? War das Recruiting Mist? Müssen wir an dem Recruiting nochmal was ändern? Also erstmal eine Analyse fahren, was ist denn passiert? Aber parallel dessen würde ich gucken, dass ich so viel Lebenszeichen wie möglich nach außen strahle. Also du musst also mal einen Plan machen, aber du musst auch nach außen funken, uns gibt es noch, präsent sein, vielleicht auch sogar zu den Spielen gehen, die man nicht mehr mitmachen kann, zum Gegner und da mal mit Teamjacke aufkreuzen und zu sagen, hey, uns gibt's noch, und dann intensiv rekrutieren.
Ja, also das Schlimmste, was du machen kannst, ist einfach erstmal Klappe tot machen, weil dann bist du tot. Ja. Du musst erstmal Happening haben, ne? Und dann musst du halt, du musst ja im Prinzip die Situation erstmal, dieses Improvise, Adapt, Overcome kommt ja im Prinzip aus dem Überlebenstraining. Ne? Du musst ja erstmal die Situation, die du hast, erstmal versuchen, für dich erstmal direkt zu verbessern, dich anzupassen und dann damit das Problem zu lösen. Und die Sache ist jetzt die, ne? Was kann ich jetzt verbessern? Was kann ich jetzt verbessern oder was kann ich einfach nur ändern? Manchmal ist ja eine Verbesserung ja nicht unbedingt eine Verbesserung im Sinne von, wir sind jetzt da besser geworden, sondern manchmal kann es ja auch sein, wir lassen etwas.
Oder machen was komplett anderes.
Was machen was komplett anderes. Ja, ne, wir verabschieden uns von ein paar, sag ich mal, liebgewonnenen Sachen, die aber uns eigentlich nur, sag ich mal, in die Scheiße reingeritten haben. Ne? Oder machen jetzt etwas, was wir nie gemacht haben, weil es uns einfach zu blöd war und jetzt stellen wir fest, den müssen wir doch machen. Ne? Beispielsweise, wir konzentrieren uns jetzt aufs Jugendtraining. Eklig. Ja, man braucht ja Nachwuchs, ehrlich gesagt. Ne?
wäre auch so eine Möglichkeit. Man sagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt die nächsten 3 Jahre einfach mal auf Jugendtraining, weil wir wollen wieder ein komplett großes Footballprogramm irgendwann mal werden. Ne? Aber wenn wir keinen Nachwuchs haben, haben wir keinen Nachwuchs. Ne? Da können wir nächstes Jahr dann irgendwie 5 Spieler aus weiß der Geier was, aus Rheinland-Pfalz anreisen lassen. Bringt mir aber nichts. Ich brauche ja Nachwuchs von hier.
Naja, aber ich sag mal, es gibt ja auch schon Stimmen, die sagen, Jugendarbeit lohnt sich irgendwie auch nicht mehr, weil das, was hinten bei rauskommt an Managerspielern, reicht halt nicht, um das Team eigenständig am Laufen zu halten.
Aber das ist auch eine Erkenntnis, ne? Dann ist die Frage, okay, wie kriege ich sonst Nachwuchs her? Beziehungsweise Verstärkung, ne? Will ich einer von diesen Pappnasen sagen, die jetzt, sag ich mal, überall, oh, ich hasse dieses Wort, auf Einkaufstour geht, ne? Wobei, sei mal ehrlich, die meiste Einkaufstour im Amateurbereich ist doch, hey, okay, ich gebe dir ein bisschen Spritgeld oder bist beitragsfrei. Wow, das war ein krasser Sklavenhandel.
Ja, oder halt Cross-Einsteiger nimmst du aus anderen Sportarten.
Ja, also wo kriege ich einfach mal Verstärkung her? Ne, und zwar sinnvoll.
Vor allen Dingen, ist es denn attraktiv, für dass die Leute zu dir kommen? Haben sie was davon? Wie ist das Programm aufgebaut? Ne? Was ist der Benefit?
Ja, ich habe ein anderes Beispiel jetzt hier aus der Landeshauptstadt, auch ein Team, was in der zweiten Damen-Bundesliga spielt. Ein Großteil des Teams kommt nicht mal aus Düsseldorf. Gefühlt 80% kommt nicht mal aus Düsseldorf. Ist das jetzt belastbar?
Ne? Das wenn sie so regelmäßig kommen?
Ja, wenn sie regelmäßig kommen, ja. Ne? Aber das sind auch so eine Sache, ne? Auch im Herrenbereich, ne? Wenn so beispielsweise wie Düsseldorf Panther vor vielen, vielen Jahren, ne? Wenn, sag ich mal, viele Leistungsträger aus den Benelux-Ländern kommen. Hängt dann davon ab, wie viele Leute du insgesamt im Kader hast, ne? Aber wenn ein Großteil deiner Spieler wirklich von sonst woher kommt, dann musst du dir auch die Frage stellen, sind wir hier in diesem Ort eigentlich richtig? Sollten wir nicht umziehen?
Naja, das ist natürlich dann der Konkurrenzkampf, ne? Gerade wenn du dann darauf angewiesen bist, Leute von extern zu holen, da musst du was anbieten, was besser ist als bei den Mitbewerbern. Und so musst du dich ständig neu anpassen, neue Dinge, neue Lösungen finden. Du kannst nicht auf Jahre hinaus immer dasselbe machen, weil irgendwann wird das jemand nachmachen und dann hat das gleiche oder bessere Programm wie du und dann gehen die Leute wieder dahin. Also es ist ein ständiger Wettbewerb, wo du als Anbieter dich selber hinterfragen musst, was machen wir hier eigentlich und was wollen wir hier in Zukunft reißen?
Ja, beziehungsweise wo machen wir das, ne? Das hatte ich ja mal mit einem anderen Team gehabt, ne? Da hieß es dann so wunderbar. Jetzt haben wir einen eigenen Trainingsort. Wir sind aus der relativen Innenstadtnähe rausgezogen, an Stadtrand am Niederrhein. Wo ich mir gesagt habe, ja, total cool, aber jetzt kleine Schwierigkeit. 3/4 eures direkten Nahumfeldes ist Tagebau. Also der Umkreis von 3/4 ist Tagebau. Euer Einzugsgebiet hat sich damit extrem verkleinert. Weil Jugendnachwuchs, ne, Ende vom Lied ist Spielgemeinschaften seit Jahren, ne? Weil das im Tagebau wohnt keiner. Klingt ja erstmal total banal, aber den musst du erstmal umfahren, ne? Bist du zum Beispiel in Berlin in der Stadtmitte, ne? Also so ein Traum von mir war ja früher irgendwie, keine Ahnung, was, so ein Team in Kreuzberg oder Berlin Mitte, ne? Weil die kommen überall daher. Der Weg dahin ist gut, ne? Was macht Berlin? Okay, es gibt ja keine großartigen Möglichkeiten, ne? Teams wie die Rebel zum Beispiel, die sind schon relativ froh, weil sie in Charlottenburg sind, was relativ Charlottenburg-Wilmersdorf, ne, für die Nicht-Berliner, doch schon City West, muss man schon mal sagen, ne, also vom Kudamm aus bist du relativ schnell beim Training, ne, Bears haben schon ein Problem.
Schon ziemlich weit draußen.
Ziemlich weit draußen, aber gut, mit der U-Bahn erreichbar, ne, Bullets entsprechend auch halbwegs okay, ne, Erkner, ja, viel Spaß dabei, ne, Standort, das sind auch so eine Sache. Man muss ja auch manchmal den Standort in Frage stellen. Klar, den Standort kann ich meistens nicht ändern, aber dann muss ich mit dem Standort arbeiten. Ne?
Ja, das ist immer so, meine
schwierig,
utopische,
ne?
Vorstellung. Ne? Wenn du dieses Sprichwort zu Herzen nimmst, kommt der Prophet nicht zum Berge, muss der Berge zum Propheten. Jetzt hast du also einen Standort und kriegst halt mit, gerade im Jugendfootball, für die Jugendlichen ist die Anreise schwierig. Warum organisieren wir dann halt nicht irgendwie einen kleinen Van, über Sponsoring, was auch immer, jemand mit einem P-Führerschein, gucken, dass wir die Einverständniserklärungen von den Eltern kriegen, dass die Jungs dann irgendwo eingesammelt werden und nach dem Training dort wieder ausgeladen werden. Und zwar irgendwo an einem Verkehrsknotenpunkt, wo man gut hinkommt. Und ab diesem Knotenpunkt geht's dann weiter mit diesem Van. Das wäre doch ein Service, der einen Mehrwert hat.
Ja.
Und der gerade im Jugendfootball wahrscheinlich viele Eltern beruhigen und entlasten würde.
Ja, oder einfach mal die andere Frage stellen. Beispielsweise, ich meine, ich habe jetzt ein Team irgendwo im tiefsten Sauerland, einen kleinen Ort, relativ wenig Jugendliche. Ja, Jugendarbeit sollte da sein, aber die Frage ist, in welcher Form? Ne? Muss ich jetzt versuchen, einen Elfer-Jugendtackle-Mannschaft aufzubauen in einem Ort, der nur 20.000 Einwohner hat? Das ist sportlich. Wenn im nächsten Umkreis auch nicht mehr als 20.000 wohnen, das ist dann schon extrem gut, wenn du deine Elfer-Mannschaft hast, ne? Da musst du überlegen, okay, wo sind wir gut? Ne, wo sind wir wirklich gut und können wir darauf weiter aufbauen? Gut, wenn du jetzt deine Elfer-Herrenmannschaft abgesagt hast, die Saison, weil du dann nicht genug Spieler hast, dann musst du überlegen, okay, was können wir, manchmal muss man sich auch aufs Maximale reduzieren, wie so eine schöne Soße. Und dann musst du sagen, okay, was können wir denn richtig gut und was kann den Laden noch im Leben halten? Und manchmal auch die böse, böse Wahrheit ins Gesicht ziehen und sagen, Digga, macht keinen Sinn.
Ja, oder so kaufmännisch denken, dass die Kernkompetenz genug Geld einbringt, um die anderen Sparten zu subventionieren. Ja, also finanziell gesehen.
Ja, und nicht irgendwie so ein GoFundMe aufmachen oder sowas, ne?
Ja, GoFundMe, das ist aber auch wieder eine tolle, sehr gute Überleitung. Herzlichen Glückwunsch dafür. Weil wir haben noch ein drittes Thema, und zwar unsere Parking-Lot-Crew. Hä? Die Jungs vom Parkplatz.
Ach so, die mit dem Parkschild. Schuld, was war jetzt gemeint?
Ja, die haben zum Spendenaufruf oder zum Spenden aufgerufen.
Wieso?
Die wollen 10.000 Euro sammeln.
Was?
Für Equipment, Busfahrten, weiß da geil was, Jerseys. Was ich halt interessant finde, ist dann der Zeitpunkt dieses Aufrufs, also jetzt. Wo ich dann mal auf den Tacho gucke und sage, Mensch, die Saison geht bald los und ihr kriegt jetzt mit, dass ihr Geld für Busfahrten und für Jerseys braucht? Heidewitzka, was ist denn da schiefgelaufen?
Soll ich mal gemein sein?
Also, ja, bitte.
Ich bin klar sagst du das! Also, ohne die Umstände vor Ort zu kennen, es würde mich jetzt nicht wundern. Und das ist jetzt so eine kleine Vermutung einfach auf der Grünwiese dahingestellt. Wenn du was Neues gründest, hast du manchmal nicht alle Informationen zur Hand. Manchmal wirst du von manchen Sachen extrem versenkt. Die tauchen auf wie so ein U-Boot, so bestimmte Sachen wie Schiedsrichter kosten Geld.
Also du meinst Unwissenheit.
Unwissenheit. Manche Sachen sind auch oft genug mit Unwissenheit erklärbar, beziehungsweise mit Freiner Ockham, das Rasiermesser nehmen, ne? Von allen möglichen Erklärungen nimmst du einfach die einfachste Erklärung. Und viele.
Naja, da würde ich aber mal dagegen argumentieren, die Trainer, die das machen, kommen ja alle von den Adlern, von dem Adlerjugend.
Ja, aber welcher Trainer hat denn bitte als Kassenwart gearbeitet? Welcher Trainer hat denn schon mal einen Schiedsrichter bezahlt oder einen Bus?
Ja, also das sind eben die Fragen, die man sich dann im Vorfeld machen muss. Und ich sag jetzt mal so, die Paderborn Dolphins haben 25.000 Euro für ihre Jugendarbeit gebraucht. Und ich
Wo sind hatte...
Die 25.000 Euro?
Nee, die Paderborn Jugend, was macht die jetzt?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Oh.
aber du... Ich hatte mich damals dann auch gefragt, oh, boah, 25.000 Euro, wie geht das? Ist doch ferner von gut und böse. Aber wenn du dann überlegst, so eine Jugendsaison, gerade so GFL, wo da wirklich viel hin und her fahren musst, also die ganzen Busfahrten, die Kosten, allein schon die Trainerpositionen kosten, ja, wenn du dann irgendwie einen Trainerstab von 6 bis 8 Trainern hast, die alle irgendwie 150 bis 200 Euro kriegen, da bist du auch schon mal eine ganze Stange Geld los im Jahr.
Ja, und selbst, ganz ehrlich, selbst wenn du das dieses lustige Rückspendenprojekt machst, ne, trotzdem muss halt das Geld irgendwo hin, ne? Du musst ja irgendwo Geld haben, um diese Rückspende irgendwie belegen zu können. Ne? Das heißt, da geht auch schon mal ordentlich Geld flöten. Also die 10.000 Euro an sich klingt jetzt erstmal relativ viel, aber ich denke, ne, vor 20 Jahren hat eine Oberliga-Saison für eine Herrenmannschaft schon 7.000 Euro gekostet vor 20 Jahren, finde ich das noch okay.
Ne? Ja, ich stolper dann halt auch so ein bisschen über das, was sie haben wollen, also inhaltlich. Also Jerseys jetzt. Ist das ein bisschen spät?
Ich finde, bei Temu bestellst.
Ich weiß nicht, ist es jetzt so dringend, dass sie jetzt ansonsten mit Bodypainting auflaufen müssen? Oder keine Ahnung.
Also laut Regelwerk sollten die Jerseys ja nur untereinander nur frei voneinander unterscheidbar sein und notfalls fahren. Ich stelle es mir gerade lustig vor. Leihen diese Jerseys bei den Adlern. Das finde ich jetzt eine sehr lustige Idee. Einfach nur wegen der Vorgeschichte. Oder mit Edding einfach weiße Jerseys, ne?
Und dann sich dann halt so kurz vor Saison dann über die Kosten der Busfahrten dann Sorgen zu machen.
Football ist ein Sport, der nicht günstiger geworden ist.
Man muss fairerweise dazu sagen, die Einteilung, wo sie jetzt mit der Jugend spielen sollen oder müssen, war ja bis vor kurzem, also bis wann war der Verbandstag? Irgendwann im Januar. Bis dahin war das noch gar nicht so klar gewesen, wo sie jetzt eigentlich spielen.
Ja, das macht eine Planung natürlich auch super valide, ne?
Und wenn ich's richtig im Kopf hatte, war ihr Wunsch halt in so einer Berlin-Liga mitzumachen. Dann wäre das ja auch gar kein Thema gewesen. Jetzt müssen sie quer durch den ganzen Norden fahren, was total hirnrissig ist, aber so ist
ja,
es.
Ja, aber das erklärt dann auch schon die Kosten. Ich meine, jetzt überleg dir mal, ne? Als sie den Spendenaufruf gemacht haben, wann war denn das? Ich glaube, da war die Gallone Gasoline noch nicht bei $5 gefühlt. Ne? Noch ein bisschen weiter drunter. Das könnte schon von den Spritpreisen schon alleine schon da schon gut hinhauen.
Ne? Ja, aber dann, weißt du, dann sollte der Fokus klar sein. Wir brauchen das Geld, um den Betrieb aufrechtzuerhalten für die laufenden und planbaren Kosten. Aber dann mit Trainingsequipment zu kommen, was ein Luxus ist, so what? Also ich bin noch so ein Schlagtrainer, das muss jeder für sich entscheiden, muss auch nicht der richtige Weg sein. Ich bin noch der Typ Trainer, ich brauche nur vier Sachen. Ich brauche eine Pfeife, ich brauche ein paar Hütchen, ich brauche ein paar Stepovers und ich brauche Shields. Und dann kann ich den Training zaubern, was alles abdeckt, was es braucht, um Football zu spielen.
Und ein Ball.
Und natürlich Spielgerät, genau.
Okay, für 10.000 Euro kannst du gefühlt 10 Bälle kaufen heutzutage.
Ja, die Frage ist, brauchen sie jetzt Bälle oder Geld fürs Filmstudio?
Also ich glaube...
Also jetzt ganz ehrlich, war dieser Imagefilm für die Truppe jetzt vielleicht doch zu teuer? Hätte man sich das Geld vielleicht auch sparen können und einfach dieses Geld nehmen, um...
Kann auch sein, dass er das einfach nur ein sehr ambitionierter Freund gemacht hat, ne? Ich fand's Video ja auch gut, ne?
Aber was bringt's dir?
Aber der Außenwirkung ist auch wichtig, ne? Ich muss
ja,
jetzt mal...
Für die Sekte, ja.
Du, ich glaube, mit denen kommt auf kein Friedensgespräch, ne? Ich glaube,
nach dem letzten Mehlverkehr nicht, ne.
ich hab mitgerichtet. Ich glaube einfach, das ist nur, sag ich mal, im Zuge des Hypes, im Zuge des Elans, ein bisschen, ungeschickt ist vielleicht auch ein zu hartes Wort. Die Information an sich ist vielleicht ein bisschen nicht so valide, dass sie den Kälte beruhigt.
Übrigens, BMC schreibt noch, die Jugend der Dolphins hat zurückgezogen, den Spot haben die Rebels bekommen.
Willst du jetzt?
Glückwunsch dazu.
Also, wollen wir jetzt mal gerade sagen, 25.000 Euro haben nicht gereicht? Also wäre jetzt der Umkehrschluss, ne?
Falls sie die 25.000 Euro bekommen haben, also bei der Parking-Lot-Crew, die wollten ja dann alle Sponsoren, die über 100 Euro waren, dann announcen. Bis jetzt habe ich, beziehungsweise auf Instagram outshouten, bis jetzt habe ich noch einen Outshout gesehen.
Momentan haben sie... Also momentan haben sie, kratzen sie langsam an den 2.000 Euro. Also der Weg ist schon mal gut, ne? Also wer spenden will, um Gottes Willen, spendet dafür, mein Gott. Ja. Ne? Wir können Geld für bescheuertere Sachen ausgeben, ohne weiteres, ne? Ich weiß, wovon ich rede, ne? Dann lieber denen da spenden, dass Hauptsache wird Football gespielt, ehrlich gesagt, weißt du? Ja, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie 10.000 Euro für irgendwelchen Bums-Shit ausgeben, sondern schon doch einigermaßen sinnvoll. Ich gehe mal davon aus, dass, ja, ich weiß nicht, ob sie die Summe zusammenkriegen. Ich hoffe es für sie. Ob das Programm an sich, sag ich mal, belastbar für die nächsten Jahre sein wird, ist, muss ich halt beweisen. Ich weiß es noch nicht.
Wenn ich dann halt höre, sie brauchen halt Jerseys, sie brauchen Equipment, sie brauchen die Busfahrten, blau und blub. Wer sagt dann, dass dann nächstes Jahr dann das Geld etatmäßig da ist? Müssen sie dann wieder zur Spende aufrufen? Was ist da los?
Ja, Football und Geld ist ein Scheiß, ist einfach scheiße. Ich kenne wenig Vereine, da wo die Geld wirklich gut als Rücklage haben, weil Geld kommt rein, Geld wird ausgegeben, Punkt. Ne?
Ja, aber bei den meisten Jugendteams wird das ja dann über die Mitgliedsbeiträge dann gemacht. Vielleicht ist noch der eine oder andere Sponsor mit dabei, aber der Großteil läuft ja dann wirklich über die Mitgliedschaftseinnahmen, beziehungsweise ihr könnt auch nach Fördergeldern gucken, das gibt's auch, Fördergelder.
Ja, aber ganz ehrlich, es gibt ja selbst Teams oder Vereine, die schon länger dabei sind, die so eine Information dann gar nicht haben, weil die immer so eine Fluktuation haben im Office. Office klingt ja auch, als ob da Leute arbeiten, die Geld kriegen, ne?
Mhm. Ja, es ist alles ehrenamtlich.
Ne? Und die meisten, die da als Ehrenamt reinkommen, ne, nehmen wir jetzt da das Beispiel, ne, The Program, das sind jetzt, wenn ich das richtig verstanden hatte, viele, sag ich mal, engagierte Coaches, ne, die halt Football-Coaches sind, die sind keine Berufsvorständler. Die wissen so vieles nicht. Woher denn auch, verdammt nochmal? Ne? Und es gibt jetzt Leute, die seit 5 Jahren im Vorstand sind, die manche Sachen gar nicht wissen, weil das denen keiner sagt.
Aber es gibt Stellen, die man fragen kann.
Ja, das Problem ist, wenn du nicht mal weißt, dass es die Stelle gibt, die du fragen kannst, ne? Und du unter Umständen nicht mal weißt, dass du die Frage stellen kannst, dass du nicht mal weißt, dass es die Frage überhaupt gibt.
Kleiner Tipp, KI und Verbände, also entweder unser Verband oder der Landessportbund, die können euch sagen, wo ihr Fördergelder beantragen könnt.
Ich sehe schon irgendeinen Vorstand von irgendeiner Parkin und Crew, schmeißt jetzt gleich ChatGPT oder Claude an und sagt, Hilfe.
Dankt mir später.
Ja, man muss halt mal alle Register ziehen.
Es ist natürlich legitim, zur Spende aufzurufen. Das ist kein Hit. Es ist auch jedem ungenommen, dort zu spenden. Ich hinterfrage halt bloß, was ist da vorher schiefgegangen, beziehungsweise wie nachhaltig ist das Ganze. Wenn dann halt nächstes Jahr wieder 10.000 Spenden eingenommen werden müssen, also das Karussell wieder von vorne geht, ist das Ganze halt irgendwie nicht nachhaltig. Und ja, dann muss man halt überlegen, was wollt ihr da jetzt machen? Also ständig Spenden zu machen, und das war ja schon die Strategie bei der Adlerjugend, für Bälle und für die Busfahrten zur Spende aufzurufen. Das allein kann es nicht sein. Also ja, Spenden können eine Finanzierungssäule sein, sollten aber nicht die einzige Säule sein.
Ja, aber es ist für mich so ein kleines Symptom, dass alles einfach zu scheiße fucking teuer geworden ist.
Ja,
und dass man
andere Teams auch.
Ja, klar, dafür haben andere.
Wenn du eine Football-Akademie sein willst, ja, wenn du halt eine Football-Akademie sein willst, die Professionalität nach außen
schreibt. Sag nicht Berlin und Football-Akademie in ein Wort, ne, das ist sehr empfindlich.
Ja, ich weiß.
Mein Wort ist da sehr empfindlich, ne.
Ja, das kenne ich, ich weiß.
Ne, also, aber ich sag nur Telto, ne, das war auch eine.
Ja. Aber, wenn du dich so aufstellst und so eine gewisse Professionalität ausstrahlen willst, dann gehören die Finanzen halt auch dazu. Und
ich pack's jetzt mal momentan noch unter Lerneffekt, der kommen muss.
Ja, du, letztendlich tangiert mich das nicht. Also es ist mir nur aufgefallen, ich wollte nur mal drüber reden, so wie auch wegen Spenden allgemein. Was die Parking-Lot-Crew da macht oder nicht macht, ist mir eigentlich ziemlich Wumpe.
Ja, aber ich glaube, das ist einfach nur so ein Symptom dafür, dass im Jugendbereich jetzt momentan alles ein bisschen schwieriger, noch schwieriger geworden ist. Ne?
Ich muss ja auch, also um auch mal was Gutes zu sagen, also ich finde es ja gut, dass sie versuchen, verschiedene Wege zu gehen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass der Social-Media-Auftritt von denen, der ist top. Ja, also wenn wir Empfehlungen rausgeben, so, was ihr alles so beachten müsst, bla bla bla, oder was man mal probieren sollte, die machen's. Also der Multimedia-Auftritt ist der Hammer. Und wie sie das mit der Spende aufziehen, finde ich auch gut, weil du siehst dann halt auch so eine kleine Grafik, wo dann der Fortschritt drin zu sehen ist. Sie versuchen auch dir ein Benefit zu geben, dass wenn du spendest, du dann irgendwie eine Eintrittskarte zum Spiel kriegst. Großspender kriegen dann irgendwie eine lebenslange Karte oder sowas in die Richtung. Ja, das ist gut gemacht und wie gesagt, dieses ganze mediale Auftreten, das ist super. Ich weiß jetzt nicht, ob es diesen Film gebraucht hätte. Ich finde, das ist eher Selbstbeweihräucherung, aber das muss jeder selber wissen. Die Minions dort, die feiern das. Ja, also der Coach muss nicht selber sagen, wie geil er sich findet. Das machen seine Minions für ihn. Von daher finde ich das immer schon so ein bisschen sektenhaft, aber gut.
Ja,
aber
sag mal nochmal ehrlich, Football ist ja auch so ein Charismasport, ne? Also,
ja, schon. Aber das sollte auch ein bisschen, also ja, wie gesagt, die können ja auch alle Football. Das ist ja gar kein Thema, ne? Was sie da bei den Adlern gemacht haben und zwar dann halt paar Jahre lang auf Augenhöhe mit den Panthern zu sein und deren einziger ernsthafter Gegner zu sein, spricht schon für sich. Die Art und Weise ist immer diskussionswürdig. Da will ich jetzt aber gar nicht einsteigen, weil das ist mir dann zu doof. Ja, sollen sie machen.
Ja, Problem ist ja auch, wir wissen ja auch gar nicht, wie die Kostenstruktur bei denen so generell aussieht. Was ich mir theoretisch auch teilweise vorstellen kann, ist nach dem Motto, okay, wir ziehen das jetzt hoch und die Mitgliedsbeiträge sind halt, also wenn im Football etwas doof läuft, ne, ist, wenn du in ein neues Team aufmachst, am besten in einem Verein, der ja beispielsweise nur Football-Teams hat oder Volleyball-Teams oder sowas, ne, und dann erstmal sagt, ja okay, dann nimm halt den Beitrag von der Fußballjugend für Football und dann merkst du nach ein paar Monaten.
Nathalie Giebel schreibt auch gerade noch, so eine U20-Saison ist seit Reduzierung auf zwei Ligen echt eine teure Sache, gerade wenn der Verband die ersten vier Spiele als Auswärtsspiele plant. Heißt locker 20 Stunden Reisekosten ohne Heimspiele dazwischen, um Einnahmen zu generieren.
Wahre Geschichte. Apropos. Ich habe mir mal, nur als Beispiel, ne, Verbandsplanung, ne, gesehen, Damen-Bundesliga 2 im Westen. Ich glaube, die haben 10 Spiele und davon 8 Spiele in 10 Wochen oder sowas. Ne? Also teilweise haben die Lack gesoffen? Also ich habe das Gefühl, auch die Anzahl der Spiele teilweise, die Abstände teilweise sind echt, okay, manche Sachen kannst du ja nicht, richtig beeinflussen. Da haben wir wahrscheinlich Schiedsrichtermangel und so weiter und so fort. Ne? Aber das sind ja auch Sachen, die den halt entsprechend metern. Ne?
Mhm. Ja, ja. Also wie gesagt, für die Parking-Lot-Crew ist es natürlich mit den Reisekosten schon erheblich. Das ist nicht zu unterschätzen.
Ja, also.
Aber da würde ich ja eben auch sagen, weißt du, wenn du in dieser Situation nicht gleich alles auf einmal kriegen kannst, dann mach dir doch einen Plan für die nächsten Jahre, wann du was anschaffen willst.
Ja. Ey, aber vielleicht haben sie Glück und bei Lefander gibt es dann kommen Großmassen und ein paar Sachen.
Ja, die werden die Saison noch spielen, ne?
Ich hab da eh den Durchblick verloren.
Die machen übrigens jetzt ein Tryout, ne?
Kostet das Geld?
Nee, ich glaube nicht.
Aber nee, bei den Düsseldorf Warriors hat es irgendwie 10 Euro gekostet. Also, das ist ja dieses Indoor-Football-Gedöns, ne? Und laut Fotos, würde ich sagen, haben die Düsseldorf Warriors da sage und schreibe 50 Euro eingenommen.
Mhm.
Jetzt könnt ihr selber rechnen, wie viele Leute da waren. Ne? Soll profimäßig sein. Ich bin mal gespannt, was da nächstes passiert.
Ich habe übrigens noch eine Info zur Frauennation. Und zwar sind dort die Beteiligung für die Eigenkostenbeteiligung gestiegen. Und zwar ist es für die Spielerin 1.400 Euro Eigenanteil und für die Coaches auch 1.000 Euro, um am Spiel dabei zu sein.
Was zur verfickten Hölle?
Alter, du musst auch fragen, was geht denn da schief? Also
Alter, was?
Also, wer erstens, soll sich das denn noch leisten?
Also erstens, Scheiße, warum kostet die Scheiße so viel? B, ja, ich glaube, die Scheiße kostet viel. beziehungsweise C, wer zur Hölle soll sich das leisten? Da sind wir doch bei, da sind wir wieder bei dem Punkt, wo man sich fragt, ist es noch die Nationalmannschaft oder die Nationalmannschaft der Leute, die einfach zu viel Geld übrig hatten?
Richtig.
Und zufälligerweise Football spielen.
Die GAFCA, die German Association Coaches,
bla bla bla. Kannst du die Zahl nochmal kurz wiederholen? Wie viel waren das pro Nase?
1.400 für Spieler und 1.000 Euro für
Coaches. Also anders, ich muss jetzt mal kurz kaufmännisch denken. Was kriege ich denn für die 1.400 Euro?
Darfst du da bei dem Spiel mitmachen. Oder beziehungsweise dabei sein.
Also. Ich krieg nicht den Helm.
Nee, natürlich nicht. Das sind ja nur die Kosten, um dabei zu sein. Also
die Kosten, die ich bezahle, damit ich mir einen schwarzen Helm kaufen kann und ich krieg einen Aufkleber. So. Alter, das sind ja 700 Euro pro Bundeshenne.
Wahnsinn, oder?
Krass.
Wer soll da noch mitmachen?
Für den Bundesadler zahle ich 700 Euro. Das muss ein geiler Aufkleber sein, doch.
So, und die GAFCA macht eine Aktion, die verkaufen gerade Shirts mit so einem Aufdruck. Und da wird dann 10 Euro pro Shirt an den Spielerinnenrat der Nationalmannschaft gehen.
Das finde ich eine coole Nummer, aber das Dumme ist, Alter, wie viele T-Shirts müssen die verkaufen?
Das ist der Punkt, ja.
Ja, ich meine, ich find die Nummer geil, ne? Also, dass sie das machen, ist schon mal.
Aber jetzt überleg mal, ne? Die Herren konnten schon nicht antreten, weil kein Geld für die EM da war. Die Spielerinnen der Frauennationalmannschaft müssen jetzt 1.400 Euro Eigenanteil bezahlen. Was ist denn überhaupt noch Kohle da? Geht das alles jetzt komplett nur noch in Flag Football oder was ist da los? Also
sagen wir mal ehrlich, Nationalmannschaften, die kosten einfach scheiße viel Geld, ne? Wenn die irgendwo ins Ausland fahren müssen, ne? Und vor allem jetzt, ne, wenn die Benzinpreise jetzt dummerweise, komischerweise nicht sinken, zumindest nicht mittags, glaube ich jetzt ganz ehrlich, die 1.400 Euro sind, ich glaube, da muss nochmal nachgeschossen werden demnächst, wenn du Pech hast.
Aber da sind wir dann halt wieder bei diesem Punkt, ne? Wer macht da noch mit? Die Talentiertesten oder
ja, die, und da sind wir bei einem Niveau, wo wir Anfang der Folge jetzt waren, ne? Nach dem Motto, wo du dich Coach fragst, macht das jetzt Sinn? Ne? Also, das ist doch der Punkt, wo man sich dann als Coach eventuell fragen könnte, Leute, das macht gar keinen Sinn.
Also schon allein aus Coaches Sicht, ne? Also du machst dann da halt mit als Coach, du kriegst ein bisschen Bezahlung dafür, gehe ich mal davon aus. Also jedenfalls ist es ein ehrenamtlicher Job, aber du kriegst ein bisschen Kohle dafür, ich weiß nicht wie viel. Aber dafür musst du auch einiges leisten, ne? Du musst ja die Trainings vorbereiten, nachbereiten, sichten, du musst das Training durchführen, du hast dann noch deine Strategie-Meetings, bla und blub. Das ist alles sehr, 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 sehr viel Arbeit. Und dann musst du noch 1.000 Euro dafür bezahlen, dass du als Trainer bei der Aktion dabei sein darfst?
Dann zahlst du erstmal 1.000 Tacken. So, dann ist die Frage, hast du auch genug Coaches, die so viel Geld, sag ich mal, übrig haben, plus die Zeit. Und dann muss ich noch 1.000 Euro zahlen, um mit einem Kader irgendwo hinzufahren, um irgendein Spiel zu machen, wo ich dann teilweise Leute auflaufen lassen muss, damit ich eventuell genug Leute überhaupt zum Rotieren habe und deren Kernkompetenz ist, sie haben 1.400 Euro mir per Echtzeitüberweisung am Verband überwiesen. Jetzt mal anders gedacht. Stell dir mal vor, wir sind jetzt beide jetzt bei so einem Amateurverein. Dann kriegen wir keine Spendenquittung, sondern müssen selber 1.000 Euro zahlen. Mhm. Ich hoffe, die kriegen wenigstens eine Spendenquittung. also das wäre für uns die erste rote Flagge, die etwas, sag ich mal, mindestens 10 Quadratmeter hat auf dem Reichstag wiegt, weißt du? Ne? Also unübersehbar. So. Und dann heißt es noch, die Spieler müssen auch noch mal so viel zahlen.
Dafür kannst du noch ordentlich Urlaub machen.
Also wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich so sagen, wisst ihr was, liebe Nationalmannschaft, zahlt da einfach jeder 100 Euro ungefähr, ne, ans The Program. Ich glaube, da ist das Geld besser aufgehoben insgesamt für Football.
Ich
habe die Vermutung, ne, zahlt da einfach jeder 100 Euro so Broker, macht eine Maßnahme in Berlin bei so Broker. Ich glaube, die würden sich freuen, wenn er 100 Euro zahlt und einfach mal vorbeikommt, ne, Verpflegung, okay, müsst ihr selber zahlen, ist aber nur noch günstiger und die Wahrscheinlichkeit, dass er da Coaches findet, die da sind, ist wahrscheinlich höher als denn bei der Nationalmannschaft, weil ich würde keine 1.000 Euro zahlen wollen als Coach.
Nö, dafür fahre ich eine Woche nach Griechenland mit All Inclusive und fress mich eine Woche rund und dick. Also,
ja, deswegen zahlt gleich 100 Euro oder von mir aus 500 Euro an so Programm. Die haben Coaches und würden sagen, okay, wenn da 20 Mädels kommen, die jeweils 500 Euro gezahlt haben, ich glaube, die machen mit euch ein Camp, das sich gewackelt hat. Ne? Also die, aber das hat sich aber richtig gewackelt, du. Habe ich gerade so Programm auf eine Idee gebracht? Aber komm, die Idee ist doch legitimer als von Coaches zu verlangen, 1.000 Euro zu zahlen, oder? Ist zumindest belastbarer.
Ja, also ich frage mich dann halt gerade so, wo ist denn jetzt der Sinn, wenn ich jetzt einen Coach für seine Arbeit irgendwie bezahle und am Ende muss er für eine Teilnahme 1.000 Euro bezahlen, dann kann ich es doch auch gleich sein lassen mit der Bezahlung.
Spendenquittung. Also allein diese Information ist so, boah, leck mich doch am Arsch. Ey, Mann, kegel mich da um, Mann, ey.
Kann das doch ein paar schief, ey. Aber Hauptsache den Headcoach alle Nase lang feuern.
Ja, weißt du warum?
Ja, wahrscheinlich.
Inkasso!
Ja, pass auf. Wenn die Spielerinnen und Coaches säumig werden, dann hetzt der AVD in Kosovo-Moskau los.
Nein, ich kenne da einen. Uber-Inkasso. Willst das Geld wieder? Du, der ist Anwalt, der macht das bestimmt, der macht das 1A sauber, ne?
Ja, dann wirst du irgendwann nachts in eine dunkle Ecke gezerrt und dann wirst du abgezogen mit dem, was du noch hast.
Also, ich meine, das ist jetzt natürlich eine blöde Lage, ne? Du willst natürlich als Verband eine Nationalmannschaft stellen, ne? Und die Spielerinnen wollen auch Nationalmannschaft spielen. Aber spätestens bei diesem Punkt, man hat einen Fehlbetrag von 1.400 Euro pro Nase. Ist dann doch da der Punkt, wo man sich dann vielleicht doch mal fragen sollte, einfach mal, ich bin kein Betriebswirt, aber ich würde es einfach mal sagen, haben wir noch alle Latten am Zaun?
Also das ja, ist so Bem schreibt, seien wir ehrlich, wen interessiert denn wie oder ob die Nazio spielt?
Also ja, anscheinend den Verband für 1.400 Euro kann ich ein bisschen Interesse verlangen, wa?
Also ich sag mal, die Nazio soll ja das Aushängeschild für unseren Verband sein mit Football und das sollte es dann halt auf allen Ebenen sein. Plus für die Athleten soll es doch auch irgendwie so ein Leuchtturmziel sein, worauf man hinarbeiten kann, um dann auch mit Stolz sagen zu können, ich habe meine Nation vertreten. Das ist ja eine gute Sache. Und egal wie viel Zuschauer das hat. Und wir wollen auch darauf hinarbeiten, dass Frauenfootball eben dann doch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und dazu gehört dann eben auch ein internationaler Wettbewerb.
Ich finde es gerade so
faszinierend. Ja, dass im Frauenfootball noch viel Luft nach oben ist, ist alles klar. Und den Raum müssen wir denen auch geben. Und ich finde, es ist ja schon viel im Frauenfootball passiert. Wenn ich mir die letzten 10 Jahre angucke, was da, ja, viele Teams sind wieder eingegangen. Wir haben nur eine 7-Team-Liga in der ersten. Aber wenn ich dann so gucke, wie Schwäbisch Hall da dieses eine Jahr gerockt hat, indem sie GFL angefangen haben, was da jetzt in München, Stuttgart da passiert.
Ja, national auf kein Thema, ne? Aber dass wir jetzt bei den Plates, glaube ich, hatten wir eine Spielerin gehabt oder sogar zwei Spielerinnen, die extra sich einen Kredit aufgenommen haben damals. Vor 15 Jahren, um Nazio spielen zu können. Und ganz ehrlich, wo ist denn jetzt der Unterschied zu jetzt? Weil ich glaube nicht, dass ein Großteil der Spielerinnen einfach mal 1.400 Euro, sag ich mal, auf der hohen Kante hat. Weil ganz ehrlich, wer ist denn, sag ich mal, im Prinzip in the prime of her life, wollte schon his life sagen, das sind jetzt nicht Leute, die gerade ein Haus gebaut haben und gerade so viel Geld auf der hohen Kante haben, weil sie bei der Steuererklärung Glück gehabt haben, ne? Sondern das sind ja meistens doch Leute irgendwie so Anfang, Mitte 20, Ende 20, ne? Ist jetzt nicht die Klientel, die jetzt, sag ich mal, einfach mal 1.400 Euro auf dem Konto hat. Vor allem die dann auch noch Zeit haben. Also,
schreibt ein bisschen ein. Bei der Ärztin, wo ich bin, die Arzthelferin, deren Tochter spielt bei den Cobra Ladies, schöne Grüße, die wurde jetzt für die Nation nominiert und da muss aber ordentlich blechen, ne? Aber für meine Tochter mache ich es gerne. Und das ist es ja. Aber nicht jeder hat das Glück, da Eltern im Hintergrund zu haben, die das stemmen können. Ne? Und
ja, aber am Ende haben wir leider Gottes, sag ich mal, dann da da kann man ja schon froh sein, dass die Herren man dazu gesagt haben, nö, wir machen nicht. Weil es ist ja nicht mehr die besten Auslese nach dem Motto, die sportlich halt gut sind. Klar ist jetzt Fußballvergleich ein bisschen anders, ne, weil da hast du wirklich eine besten Auslese, noch ein paar andere Faktoren, die da gleich mit reinspielen. Aber wenn die besten Auslese noch durch die Faktoren nicht nur bedingt ist, ne, wessen Nase passt, wem besser, ne, wo ist die Flöte besser, keine Ahnung hat, sondern auch okay, wer zahlt? Und wer hat, also vorher war ja nur, wer hat denn auch noch Zeit?
Es gibt aber die Möglichkeit für die individuellen Sportlerinnen eine Einzelfallförderung zu beantragen.
Für 1400 Euro? Moment. Ich erinnere mich an ein kleines Urteil zum Thema Förderung vom Bundesministerium fürs Inneren, ne? Wo doch ein Huber ordentlich einen von Latz geballert gekriegt hat, ne? Nach dem Motto, wenn man so und so viel Geld für den Vorstand bezahlt, ne, und kein Geld für den Nazio hat, dann ist er anscheinend nicht förderungswürdig. Ich glaube, das Innenministerium hat das nicht so ganz vergessen und ich weiß nicht, ob 30 Spielerinnen, 1400, ich meine, jetzt rechne mal hoch, wie viel das ist.
Probieren kann man's.
Ja, probieren kann man's. Vielleicht klappt's ja.
Ist natürlich eine Bürokratie und ich weiß auch nicht, wo man's macht, aber KI-Fragen.
Ich glaube, keine Ahnung, wo das Geld herkommen soll.
Aber selbst wenn es dann Förderung geben würde und jeder würde sie bekommen, es ist natürlich ein katastrophales Zeichen. 1400 Euro, das ist...
Ja,
ungelogen. Und wir reden ja hier auch von jungen Athletinnen, die vielleicht gerade noch Studium machen oder am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn sind. Heide Witzka. Und bei den Mieten, die man heute zahlen muss...
Ich bin mal gespannt, also wenn jemand die Information hat, wie es bei der Jugend dazu U19 oder schon U20 ausschaut, oder ist nicht inzwischen U18, wie es da ausschaut, ich bin mal sehr gespannt, ob es denn auch so eine Hausnummer ist.
Mhm.
Also mich erschreckt es einfach nur wieder. Ne?
Ja, ich weiß nicht, ich glaube Kai war das, der mal geschrieben hatte, als wir gesagt haben, dass die Herren-Nation nicht antritt zur EM, dass die Kosten für die Nationalmannschaft irgendwie schon 70% des Verbandetats ausgemacht hätten.
Zur verfickten Hölle.
Und dann weiß eigentlich schon Bescheid.
Ich meine,
aber da frage ich mich halt auch, wieso schafft man es denn nicht für die einzelnen Nationalmannschaften mehr Sponsoren zu finden? Weil das ist doch eine gute Sache, mit denen sich bestimmt einige Firmen gerne schmücken würden.
Ja, ich glaube, das ist aber auch dann immer so.
Ja, klar,
die Reichweite. Ja, ne, erstens die Berührungsangst, aber den Nazio jetzt mit irgendwelchen tollen Aufklebern zu versehen, das sieht doch nicht aus. Ne? Aber dann auch die Sache.
Wieso muss ja die Herren, also die Fußballnationalmannschaft hat ja auch keine Aufnäher oder Aufkleber drauf. Dann stehen die nachher vor einer Wand mit den ganzen Sponsorenlogos drauf.
Gibt es nicht sogar irgendwelche IFA-Regularien, die es vielleicht sogar, sag ich mal, untersagen? Ja, aber sei es auch darum, aber die Frage ist, wie du eben schon gerade angedeutet hast, wie ist denn eigentlich, was ist der Benefit für mich als Sponsor eigentlich, ne? Für ein Spiel in Deutschland? Was soll ein Sponsor, wenn die irgendwo in Helsinki spielen?
Ja, langfristig, ne? Also sich so für 5 Jahre als Partner da zu etablieren und den Sport zu fördern. Also gibt bestimmt Firmen, die sowas machen würden. Die Frage ist, geht man da auf die Suche?
Ja, ich glaube, das Finden ist das Problem. Das Finden wird das. Es gibt bestimmt irgendwo welche, die was da Bock drauf hätten, ne? Ist nur die Frage, wie viel Bock in Euro, ne? Und wo zur Hölle sind die?
Ne?
Also ich glaube, das Geld wäre momentan echt besser angelegt in irgendwelche Agenturen, die halt mit Sponsorensuche, Akquise beschäftigt werden könnten.
Ja, die Ahnung von der Materie haben und Ansprechpartner haben, also Netzwerk haben.
Ne? Ja. Ja. Am Ende stehen da irgendwelche jungen Leute in irgendeiner Einkaufspassage und fragen sich, ob du Tiere magst oder die deutsche Nationalmannschaft der Frauen.
Wenn's hilft, warum nicht?
Hauptsache, du hast eine Unterschrift drauf, ne?
Ja, wenn beide sich streicheln lassen.
Gott, ey.
Ja, das war wieder mein dummer Spruch der Woche.
Also, wie gesagt, ich, Frauennation. Das ist, Mann.
Juti, haben wir wieder unsere Zeit rum. Schön, dass ihr da wart, dass ihr mitgemacht habt. Carsten, du schickst mir die Audiospur, weil ich es wieder versammelt habe, den roten Knopf zu drücken.
Nun denkt dran, der Podcast kostet euch kein Geld, nur uns und viel weniger als die deutsche Nationalmannschaft der Frauen.
Richtig.
Hoffe ich.
Kleiner Funfact, ich wurde von den Berlin Bullets, liebe Grüße, angeschrieben, also von einem der Berlin Bullets.
Wollte gerade sagen, haben dich alle angeschrieben?
Nein, zum Glück nicht. Ganz liebe Grüße. Die spielen jetzt wohl gerade mit der Idee, auch irgendwie podcastmäßig zu machen und wollten da mal von mir so ein paar Tipps und Tricks irgendwie erfahren. Und bis jetzt habe ich gesagt, es wird Geld kosten. Es wird Geld kosten.
Ja, es kostet Geld.
Und Football ist jetzt nicht das Thema, um groß Reichweite zu generieren.
Echt nicht? Ach stimmt, die beiden machen, na okay.
Ja, ich meine, guck dir unsere Zuschauerzahl hier in dem Stream an.
Da ja, aber es liegt halt auch am Thema, ne? Dadurch, dass wir NFL, sag ich mal, nicht bedienen, weil uns das jetzt nicht, ja, weil wir genug woanders schon drüber hören, ne? Weil das nicht unser, sag ich mal, unseren Alltag betrifft, ne? Ist unsere Reichweite generell, oh, das klingt jetzt blöd, ne? Also die Reichweite ist eingeschränkt. Ich wollte nicht sagen, die Reichweite begrenzt, dann fühlt sich jemand wieder angegriffen.
Nein, aber wir haben es auch nie erwartet. Und aber ich will nur darauf hinaus, wenn ein Fünftliga-Team jetzt einen Team-Podcast macht, dass man dann entsprechend berücksichtigen muss, wie die Resonanz aussehen könnte.
Beziehungsweise immer überlegen, für wen macht man es eigentlich, ne? Und dementsprechend kann man den Aufwand auch entsprechend, sag ich mal.
Aber solange es Spaß macht, aber.
Genau, skalieren ist so eine Frage, ne? Skalier schon extrem hoch, ne? Dann muss ich, wir wollen mindestens 12.000 Follower haben, wo ich sage,
Weiß und, nicht. Und wenn man dann natürlich nicht so wie wir überall aneckt und sich in Anführungsstrichen Freunde macht, mit denen man dann am Ende noch irgendwie klarkommen muss, ist das dann ein Ding auch ganz entspannt.
Freunde.
Ja, Football ist halt eine kleine Bubble. Wenn man sich da Feinde macht, dann läuft man sich auf jeden Fall nochmal über den Weg.
Das ist mal ganz ehrlich, ne? Der Bundesadler, nee, man darf den nur in bestimmten Kontext benutzen, auch wegen Markenrechten und so weiter und so fort. Schade. Wenn wir jetzt Chinesen irgendwo, würde ich sagen, ey, komm, lass uns bei Tim und Shop aufmachen und da den Bundesadler für ihre Seite für 5 Euro verticken.
Ja, wenn er in die andere Richtung guckt.
Ja, wir nehmen irgendeinen anderen Vogel, irgendeinen Geier oder sowas, weißt du? Der Geier war günstiger. Ey, also, wenn die Nationalmannschaft ein bisschen Humor hätte, dann würden sie auch ein Team-T-Shirt rausbringen. Ich kenne das Motto schon, ne? Ich war in der Nation und alles, was ich gekriegt habe, war dieses scheiß T-Shirt.
Für mehr hat's nicht gereicht.
Naja. Mein Gott, und ich fand schon Düsseldorf Warriors beknackt, für ein Tryout 10 Euro zu nehmen von den Teilnehmern.
Ja, gut, ich weiß nicht, was man sich da erhofft hat, wie viel da kommen, aber.
Diese Indoor Arena League, ne, die soll ja jetzt im April jetzt die ersten Spiele haben. Erwartest du da irgendwas?
Nee, ich erwarte noch nicht mal, dass es wirklich stattfindet.
Also, ich persönlich erwarte einfach nichts weiter als einen riesen Investoren-Scam.
Wusstest du übrigens, hast du es mitbekommen, dass die ERF jetzt offiziell insolvent ist?
Entschuldigung.
Ein Gericht hat das Verfahren eingeleitet.
Oh, jetzt bin ich aber überrascht.
Und die
Sponsoren. Wer hätte das denn ahnen können? Das ist den Herrn K. Punkt ja noch nie passiert.
Nee, das ist das erste Mal. Gut, aber das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr alle da wart und dieses Format beziehungsweise, warte mal, wann ist denn der 12.? Das ist doch schon nächste Woche, da wollte Markus eigentlich was machen. Wollen wir nächste Woche mit Markus quatschen?
Warum nicht?
Bist du da?
Boah.
Ja, dann sehen wir uns nächste Woche mit Markus. Das war mal eine lustige Runde mit ihm.
Hey, ich bin mal gespannt, was der zu erzählen hat.
Und sorry an alle Leute, die letzte Folge mit Bobo vermisst haben. Ich habe die gestern hochgeladen. Ich bin nicht dazu gekommen, sie früher hochzuladen. Urlaub und so.
Und, nein.
Genau, sie ist jetzt online, könnt ihr reinhören. Ist auf jeden Fall sehr hörenswert, warum man beim Thema C-Jugend-Tackle-Football einige Sachen beachten muss. Das hört ihr dann in dieser Folge. Genau, und die kommt hier dann hoffentlich bald, wenn der Carsten mir die Spuren rüber schickt.
Ja.
Also, bis dann, ihr Lieben.
Bis dann, ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss. Die Coach Potatoes.